I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich konnte richtig gut
Schlittschuh laufen. Konntest du auch so rückwärts fahren?
Ja, ich konnte rückwärts laufen. Ich konnte ganz schnell fahren. Und vielleicht war das die harte Rollerskate-Schule. Ich konnte aus dem, ich bin bestimmt 200 Stundenkilometer schnell gewesen und aus so einem, konnte ich seitlich in die Luft springen und so parallel mit den Kufen ins Eis und dann so.
So Schnee, so genau. Leute, voll Eisen.
Und das so eine Vollbremsung. Ja, das war cool. Ich. Flying Betty.
1, 2, 3, 4. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen auch, liebe Zuhörer. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge NBE, die Nils Bokelberg-Erfahrung, ist wieder für euch bereit. Und ich habe heute einen Gast, auf die ich mich extrem freue. Wir versuchen tatsächlich seit geschätzten 7.500 Lichtjahren irgendwie zusammenzukommen. Nachdem ich mal bei ihr in der Sendung war, haben es nie geschafft. Und heute ist es endlich soweit. Deswegen sind wir beide massiv aufgeregt. Ich wahrscheinlich ein bisschen mehr als sie. Aber ich freue mich total, dass sie da ist. Die Moderatorin und Autorin und Hundesitterin, Hundebesitzerin sogar, Bettina Rust. Hallo Bettina.
Hallo Nils.
Ich freue mich tatsächlich wahnsinnig, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Und ich habe auch ein bisschen aufgefahren. Wir fragen ja immer die Leute gerne vorher, was sie für Snacks haben möchten. Ich habe jetzt von dir eben schon gehört, das war eigentlich nicht für uns bestimmt, aber wir haben trotzdem diese Nachricht bekommen. Deswegen haben wir hier ein paar Weintrauben und wir haben eine kleine Käsevariation besorgt. Wow, ja. Das ist Comté, Gouda und Morbier. Mm. Und dann habe ich hier noch, was ich immer gerne mag, wenn ich Käse esse,
ja, ist so Feigensenf.
Aber das hier ist Orange. Orange süß scharf.
Ja, das steht aber anders im Vertrag.
Ja, das tut mir wirklich leid. Ja. Da waren die Anweisungen so unklar, was den Feigensenf betrifft, deswegen.
Ich würde das zu gern wissen, was so in Verträgen steht. Ich würde auch gerne wissen, ob das einfach nur so eine Mär ist oder ob das wirklich stimmt, dass dann so J-Lo sagt, 400.000 weiße Lilien.
Ja.
Ob das wirklich stimmt, Ansagen.
So Reiter, so Tourreiter-Ansagen. Ich habe das mal gelesen, also es gibt ja dieses Rock'n'Roll-Gerücht von den getrennten, farblich getrennten M&Ms.
Ja.
Und das haben, ich glaube, Van Halen angefangen. und zwar haben sie das immer in ihren Tourrider geschrieben, so ganz am Schluss, wir möchten farblich getrennte M&Ms haben. Und das war so, als sie in den 80ern getourt sind, so frühe 80er, da gab es total oft Orte, die keine Traglast für diese schweren Bühnen hatten. Also die haben oft in so Colleges gespielt, ja, auf dem Basketballcourt oder so. Und das war ja Holz und oft so Holzgestelle. Und manchmal war die Traglast der Bühne zu schwer dafür. Dann wäre die Bühne eingebrochen. Und deswegen haben sie an das Ende des Riders diese farblich getrennte M&Ms-Geschichte geschrieben, damit sie wussten, dass der Veranstalter den komplett gelesen hat. Weil wenn sie dann in die Garderobe gekommen sind, haben sie gesehen, okay, die sind getrennt. Wow. Also haben sie es gelesen, also können wir hier sicher auf die Bühne gehen.
Das ist ja, also eigentlich ist das die beste Geschichte, die hast du gleich am Anfang rausgeballert. Also steigern können wir uns da, glaube ich, qualitativ nicht, oder?
Ja, wir können es auch lassen hier einfach.
Ja. Wow, aber das ist eine schöne Geschichte.
Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend, dass man traut Rockern ja auch gar nicht zu, so schlau zu sein und so vorausschauend zu denken. Ich meine, das Praktische ist ja, auf der einen Seite hat man so ein Frühwarnsystem, ne, für so eine Show, so ein technisches Frühwarnsystem. Und auf der anderen Seite wirkt man wie ein durchgeknallter Rockstar. Das ist ja eigentlich Win-Win für so eine Rockband.
Absolut.
Aber also bei dir waren es Trauben, Käse, Vollkornbrot haben wir jetzt nicht.
Brauche ich auch nicht, ist alles gut.
Okay. Wir haben auch noch, was wir hier bei der NBE auch immer machen, ist, wir versuchen herauszufinden, wer Menschen sind, die unsere Gäste besonders toll finden, vielleicht sogar Idole von ihnen sind oder zu denen sie zumindest irgendwie aufschauen oder so. Und damit man sich auch wohlfühlt, ich möchte, dass sich jeder meiner Gäste hier wie zu Hause fühlt, haben wir dir heute eine Person, die du, so glauben wir, sehr toll findest, in diesen Bilderrahmen gesteckt, nämlich eine 80er-Jahre Iris Berben.
Ja, ich hatte neulich tatsächlich das Vergnügen, noch einmal eine Sendung mit ihr zu machen, zu ihrem, man kann es gar nicht glauben, 70. Geburtstag. Ja. Und das ist schon eine sehr außergewöhnliche und interessante Frau, das stimmt.
Finde ich auch. Ja. Die hat auch viel zu erzählen. Die ist auch so, ich finde, die ist so unprätentiös auf eine Art.
Ja, das können Menschen wahrscheinlich sein, wenn sie mit bestimmten, tja, wie soll ich sagen, mit bestimmten Dingen sowieso gesegnet sind. Also ich weiß nicht, ob sie in ihrem Leben um so bestimmte Sachen kämpfen musste. Ja. Vielleicht musste sie das oder auf eine andere Art und Weise. Aber ich glaube, wenn dir andere Sachen so mitgegeben sind oder Gott gegeben, wie manche Menschen sagen, dann wirkst du auch, glaube ich, so unprätentiös, so unverkrampfter. Keine Ahnung.
Hast du auch die Erfahrung gemacht bei diesen Interviews, du hast ja wirklich schon zahlreiche Interviews geführt, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass je größer der Star, desto entspannter die Person?
Nein, weiß ich nicht. Also so heißt es ja und wahrscheinlich hat es auch was davon. Es ist ja oft das Management, das die Dinge verkompliziert und die Leute selbst sind sehr entspannt. Also wenn ich sie dann treffe und man kommt ins Gespräch, weil wir, keine Ahnung, du bist zu einem Essen eingeladen bei gemeinsamen Freunden und lernst dann jemanden kennen und der sagt, ich kenne deine Sendung und du sagst, dann komm nochmal und der sagt, ja klar. Und du denkst, oh Gott, wenn du wüsstest, was dein Management letztes Jahr veranstaltet hat und dann wollten sie dies und das und wir zahlen kein Honorar, wir haben noch nie Honorar gezahlt. Und naja, also insofern, das kenne ich schon und ansonsten finde ich sowieso ziemlich viele Leute doch recht unprätentiös. Also wenn die doof sind, lade ich sie nicht ein. Das kriegt man ja vorher schon ein bisschen mit, oder?
Ja, weiß ich nicht.
Hast du die Erfahrung gemacht, dass du Menschen gegenüber gesessen hast, jetzt nicht in so einer Sendung wie bei Viva meinetwegen, wo du vielleicht keinen Einfluss drauf hattest, weil es eine Redaktion war, die dir Leute, sondern du hast ja nun auch schon viele Projekte gemacht. Haben sich da schon Gesprächspartner als prätentiös oder unsympathisch entpuppt, die du eingeladen hast?
Ja, ich weiß nicht, ob unsympathisch das richtige Wort war, aber ich habe das schon mal erlebt, dass ich Leute eingeladen habe und irgendwie erwartet hatte, dass die nicht anders drauf sind, sondern dass da irgendwie, ich hatte, so wie ich die wahrgenommen habe, die Erwartung, dass da ein bisschen mehr kommt.
Ah ja, okay.
Und dann waren die irgendwie so, dann kam da gar nicht so viel. Also ich habe dann vielleicht auch Werk mit Künstler verwechselt oder so.
vielleicht waren die auch schüchtern. Also manche Menschen sind ja dann doch, obwohl sie Profis sind, eingeschüchtert oder müde. Oder glaubst du einfach, dass du sie wirklich einfach ein bisschen überschätzt hast?
Also ich glaube, schüchtern war nie das Problem. Also das ist, glaube ich, etwas, was ich gut lesen könnte, wo ich noch so ganz gut mit umgehen könnte. Aber müde kann durchaus sein. Also das kann ich überhaupt nicht, das kann ich nicht ausschließen. Und ich glaube aber auch, dass ich die dann falsch, ich glaube, ich tendiere auch dazu, Menschen falsch wahrzunehmen. Ich glaube, ich tendiere sehr dazu, mir ein Bild von Menschen zu machen und dann davon auszugehen, dass das so ist. Das klingt jetzt negativer, als gemeint ist, weil eigentlich immer, wenn sie nicht so sind, wie ich gedacht habe, ich das fast immer gut fand. Aber ich glaube, ich bin jemand, der glaubt, dass er sehr gut Menschen einschätzen kann und jetzt man merkt, dass das nicht so ist.
Okay.
So, würde ich wahrscheinlich am ehesten denken. Ich habe mir ein paar Sachen über dich aufgeschrieben. Ich habe ein paar interessante Sachen auch gelesen über dich und von dir.
Ja.
Ich habe gedacht, wir gehen da einfach mal so ein bisschen durch, um deinen Lebensweg nachzuzeichnen. Du bist, muss ich meine Brille anziehen? Ich muss jetzt seit neuestem immer diese Brille mit Stärke anziehen.
Nee, vor allen Dingen, was die Hörerinnen und Hörer nicht wissen und auch nur hören können, wenn sie es wissen. Ja, ich glaube, in dem Moment, wo du die Brille absetzt und wieder auf den Tisch legst, kann man einen Hinweis darauf kriegen. Das ist ein ganz filigranes Goldbrillenkettchen, das da hängt.
Das war das Erste, was ich mir dazugeholt habe.
Das Erste, wie wann?
Ja, also als ich die Brille bekommen habe.
Wann hast du die denn bekommen?
Die habe ich jetzt vor einem halben Jahr oder so.
Okay, also das heißt, deine Vorgängerbrillen hatten das nicht?
Genau.
Okay.
Und dann habe ich mir sofort ein Kettchen geholt. Ich gesagt, ich verliere solche Sachen immer oder such die oder so.
Aber du hast die Brille jetzt nicht um den Hals gehabt, ne?
Nee.
Bringt nicht viel, kann das sein?
Naja, jetzt so im Gespräch und dann kann ich sie absetzen.
Ich werde das beobachten.
Ja, ich habe jetzt aber auch festgestellt, es ist ja auch eher so eine Art Lesebrille. Und ich habe festgestellt, dass ich die ganz oft vergesse und den immer anlasse und mir aber irgendwann nach der Hälfte des Tages schlecht ist und ich dann überlege, warum.
Okay.
Und dann komme ich so langsam drauf, weil ich dann nicht in die Gegend gucke. du bist in Hannover geboren. Mhm. Hannover. Du bist dann aufgewachsen in der Königstraße. Ich habe mir das mal auf Google Maps angeguckt. Das ist ja direkt am Hauptbahnhof quasi, aber eher so eine bürgerliche.
Das klingt ja, als wäre ich eine junge Prostituierte gewesen.
Nein, so meine ich nicht im Bahnhofsviertel, aber so sehr nah am Bahnhof. Und dann ist das, aber ist so eine richtig bürgerliche Straße eigentlich.
Ja, vor allen Dingen ist es. Du hast wirklich gar keine Ahnung von Hannover. Königstraße, damit geht es ja erst schon mal los. Ja. Königstraße, wie soll das eine bürgerliche Straße sein? Königstraße, erstens. Dann liegt die Königstraße direkt an der Eilenriede. Und die Eilenriede ist ein riesengroßer Stadtpark, der in so einen Wald mündet, wenn man so will. Und ja, am anderen Ende, am Downhill.
Ja, Downtown.
Am dunklen, schattigen Ende der Königstraße, die führt dann so langsam Richtung Bahnhof. Okay, in der Nähe. Nein, tatsächlich ist das eine ganz gute Gegend, weil du bist sofort in der Stadt, wie man sagt. Ja, in Berlin sagt man das ja nicht, aber in Hannover sagt man noch, ich gehe in die Stadt. Also mit dem Fahrrad wären es 2 Minuten, bis man da ist, was man als das Stadtzentrum empfindet. Und 2 Sekunden rechts aus der Tür raus und ich war sowas wie im Wald oder im Park. Das ist schon ganz schön gewesen.
Und dann in der Nähe, ich habe auch gesehen, du bist an die Sophienschule gegangen, die ist ja da auch ganz in der Nähe gewesen, da musste man über eine Straße gehen, die hieß Neues Haus, habe ich gesehen.
Toll.
Um zur Sophienschule. Toller Straßenname, Neues Haus.
Neues Haus, ja. Na, Neues Haus. Dazu kann ich dir nicht viel sagen, tut mir leid.
Das macht nichts. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Achso, dann habe ich auch gelesen, du bist als Teenie immer ins Jugendzentrum Kornstraße gegangen. Und das war ja Nordstadt, am Nordstädter
Bahnhof. In der Nordstadt war das, die Straße hieß irgendwie anders und das war also UJZ Kornstraße, unabhängiges Jugendzentrum Kornstraße.
Gibt's auch immer noch.
Ach schön, okay. Also ich verbinde damit sehr, 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 sehr viele und sehr unterschiedliche Erinnerungen, obwohl ich eigentlich jemand bin, der sich nicht so gut erinnern kann, aber das war für mich ein wohltuender Kontrast zu der von dir schon genannten Sophienschule, einem altsprachigen Mädchengymnasium. Ja. Und die in der Kornstraße waren Punks. Und Hannover hatte eine ganz gute Punk-Szene. Ich war natürlich nie Punk, auch wenn ich so aussah. Aber mit den Leuten Zeit zu verbringen, war sehr viel inspirierender und aufregender als mit diesen Girls, die Alternative gewesen wären, ja. Jedenfalls in dem Alter. Und ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe versucht, Bier zu mögen. Ich habe versucht, Wein zu trinken. Ich habe versucht zu kiffen. Ich bin so oft abgestürzt. Ich habe mich so oft übergeben in meinem Leben. Nicht nur, das ist ein schöner Reim, fällt mir gerade ein. Aber ich habe es immer wieder versucht, aber ich konnte das nicht gut. Und ich weiß nur, dass ich einmal mit meinem funkelnagelneuen 10-Gang Herrenrad, hellblau, in die Kornstraße gefahren bin. Da war ein Konzert von den Toten Hosen. Und als ich nach Hause fahren wollte, war es gestohlen. Und das hat mir wirklich wehgetan, weil das war eigentlich so, also wer stiehlt denn innerhalb der Kornstraße? Das ging gar nicht. Das war ein Verrat.
Verstehe.
Da waren nur
Verrat.
Ja, ja. Da waren nur Leute, die wenig Geld hatten und die sich kannten und die sich mochten, dachte ich.
Ja.
Scheiße.
Ich finde das vor allem deswegen interessant, weil du hier auch so steht, als Teenie Rollerskates und Reiten. Das ist aber ja das Gegenteil von Punk. Also Rollerskates war ja Pop, war
das
ja Disco.
Das war ja davor. Rollerskates hatte erstmal gar nicht so viel mit Musik zu tun, sondern mit Andrea Nims. Das war nämlich meine Freundin und wir beide hatten uns, ich glaube, da waren wir 9, hatten wir uns bei Zero auberginefarbene Overalls gekauft aus Baumwolle und die trugen wir immer nach der Schule, verabredeten wir uns und trugen eben diese identischen Overalls und schnürten uns unsere Rollerskates unter, die jetzt wieder so eine Art Retro-Wert haben, nicht diese Rollen hintereinander, sondern diese 4 klobigen Dinge und mein Problem war, dass mein erstes Paar, das war von Realkauf und das hatte einen Stopper aus billigem Weichplastik. Das heißt, nach zweimal Stoppen war der schon so runterradiert. Ja. Und ich musste mir wirklich ganz filigrane Techniken überlegen, wie ich mit diesen klobigen Skates, wenn ich erstmal Fahrt aufgenommen habe, irgendwie abbremse ohne Stopper. Und ich habe immer sehr neid erfüllt auf die anderen geguckt, die diese runden dick Hartgummi Stopper hatten.
Aber waren das so gelb, war der Schuh so dieses gelb-blau?
Nein, es war rot-schwarz. Ah, ja. Und der Stopper war eckig aus einem anthrazitfarbenen Weichplastik.
Bist du denn eckige Stopper?
Ja, eckige Stopper, total bescheuert, weiß ich auch nicht.
Ich habe mir auch damals von meinen Eltern Rollschuhe gewünscht und dann und halt eben diese klassischen Rollerskates haben wollen und habe dann so Schuhe mit Rollen bekommen, die man unter die Schuhe schneiden konnte. wo ich mir so vorkam wie nach dem Krieg irgendwie.
Ja, natürlich. Oh, wow.
Das fanden sie sehr praktisch.
Ja, das ist, praktisch ist es. Ja. Und wahrscheinlich hast du auch gleich noch die Schlittschuh-Version gekriegt mit den Kufen drunter.
Ne, Schlittschuh hatten wir richtige, habe ich richtige bekommen.
Ah ja, okay. Und, ja, Schlittschuh, ich hatte Hockeyschuhe, da hatte ich nämlich auch richtige. Oh. Und damit bin ich auch richtig gut gefahren. Und da ist dann der Bogen zu Popmusik, weil ich dann immer zum, ECH hieß der, Eishockey-Club in Hannover, glaube ich. Und die hatten halt im Sommer, hatten die da ein Rollschuh-Disco, Donnerstagabend immer. Eisdisco.
Ja.
Eisdisco. Und ich konnte richtig gut Schlittschuh laufen.
Rückwärts fahren?
Ja, ich konnte rückwärts laufen. Ich konnte ganz schnell fahren. Und vielleicht war das die harte Rollerskate-Schule. Ich konnte aus dem, ich bin bestimmt 200 Stundenkilometer schnell gewesen und aus so einem konnte ich seitlich in die Luft springen und so parallel mit den Kufen ins Eis und dann so
Schnee, so genau. Leute, so voll Eisen.
Das so eine sozusagen. Vollbremsung, ja, das war cool. Ich, Flying Betty.
Sehr cool. Was, wenn du so zur Roller-Disco und so gegangen bist oder zur Ice-Skate-Disco,
ja.
Dann war, aber der Sound war dann da so Disco-Sound oder so Pop. Also was war das dann, Bay City Rollers oder was, keine Ahnung.
Also Bay City Rollers nun nicht, aber klar, es wird wahrscheinlich am Anfang, wobei auch Donna Summer war ja viel früher. Aber ich kann es nicht mehr. Das war nicht interessant. Ich habe mich gar nicht so auf die Musik konzentriert. Das waren nur 2 Stunden, maximal 3. Und es ging eigentlich immer nur darum, dass man zusah, wo der Junge, den man gut fand, lang lief, mit wem man sich unterhält und ob er auf einen zukommt oder wie auch immer.
Ja.
Also ich würde mal sagen, dass ich alles andere ausgeblendet habe.
Ja, das ging mir ähnlich. Ich bin auch immer in Köln in die Eissporthalle sind wir meine Zeit lang immer zur Ice-Skate-Disco. Mhm. Und da habe ich auch mal geguckt, wo Sandra ist.
Ja.
Ich war sehr schlecht. Deswegen, ich habe so ein bisschen diese Mitleidsnummer versucht. Die hat ja manchmal ganz gut funktioniert.
Ah, nee, würde ich nicht drauf setzen.
Ja, würde ich heute auch nicht mehr machen. Aber damals schien das meine einzige Chance zu sein. Womit, wenn du jetzt auch sagst, dass du dann da später dann so ein bisschen in die Punk-Szene gegangen bist, Hannover ja tatsächlich, also man kann Hannover ja viel nachsagen und Hannover ist sicherlich auch viel schuld, wie zum Beispiel die Scorpions oder so, aber Hannover war auch immer sehr ein wichtiges Punk-Zentrum für Deutschland.
Ja, war es wirklich.
Die Älteren erinnern sich noch an die Chaos-Tage, die ja quasi immer in Hannover stattgefunden
Absolut.
Haben.
Absolut.
Weil das so ein Punk-Hauptpunkt war. Was war denn so deine erste Begegnung, Berührung mit Musik, mit Popmusik? Was war so das Erste, wo du dich dran erinnerst, auch wenn du jetzt sagst, du kannst dich gut erinnern, aber wo die Popmusik, wo du sagst, das war das Erste, wo ich auch so Musik für mich entdeckt habe als Musik, als Pop?
Ich bin spät dahingehend sozialisiert worden, dass man sagen könnte, sie entwickelt sowas wie einen eigenen guten Geschmack. Das meine ich völlig ernst. Es fehlten Bezugspersonen, es fehlten ältere Brüder oder sowas wie Cousins oder Freunde, männliche, also Jungs. Das kam erst später durch Kai, in den ich so verknallt war, dessen Eltern 2 Malamuten hatten. Das habe ich gelernt, weil ich so verliebt war in ihn. Malamuten sind Schlittenhunde. Ah, ja. Dass ich das heute noch weiß. Keine Ahnung, oder? Wie komisch, dass sich Sachen so festsetzen.
Das stimmt.
Und der hat so New Wave und Punk gehört. Und ich glaube, über den bin ich auch dann in so eine etwas andere Musikkiste gekommen, wo Punk nie meine Musik war.
Ja.
Punk ist nichts, was ich, also New Wave gibt es super, sehr, sehr gute Songs, Stücke, Bands. Aber es gab noch so eine, ich beantworte deine Frage gleich richtig, das gehört noch nicht zu der Antwort. Aber es gab so eine Zeit zwischen, bevor die Neue Deutsche Welle anfing Und das war wie so eine, ja, das war die deutsche New Wave-Zeit, wo so Bands wie Hansaplast oder Bärchen und die Milchbubis oder Der moderne Mann oder Der Plan oder unglaublich viele Bands sind in der Zeit entstanden. Das waren nicht immer gute Musiker, das waren sogar meistens durchschnittliche, wenn nicht sogar schlechte Musiker und Musikerinnen. Manche von denen hatten ganz tolle Stimmen, manche von denen hatten sogar schon Berufe. Aber das waren dann auch immer nur so Songs, die waren so 2,30 lang und bestanden auch eigentlich nur aus 3-4 Akkorden aber oder so.
Der berühmte Lederhosenmann von Hansa.
Lederhosentyp, genau. Lederhosentyp, ja, du bist so ein geiler Lederhosentyp. Du machst mich ja so an. Also das ist einfach eine, oder eben es gibt dieses eine Album von Bärchen und die Milchbubis, das habe ich mir dann noch gekauft auf dem Flohmarkt, obwohl ich längst schon keinen Plattenspieler mehr hatte. Das sind so Texte, die mir das Gefühl geben, als hätte ich von früher geträumt. Die geben mir nochmal so ein, wenn ich das höre, was ich habe mir die digitalisieren lassen und ganz manchmal schiebe ich die so auf CDs, die ich noch brenne und die ich dann im Auto höre. Ja. Und wenn so ein Song mich erreicht, dann habe ich das Gefühl, als würde ich was von früher riechen oder als hätte jemand mal ganz kurz die Tür auf und gleich wieder zugemacht. Ja. Und das sind so Momente, die ich sehr, sehr mag. Und ich mochte diese musikalische Zeit auch. Die fand ich kreativ und inspirierend, bevor ich das merkte, was eigentlich Inspiration bedeutet. Ja. Ich spürte, dass ich das wild und gut fand und dass es, das konnte ich erst später reflektieren, aber dass das so eine gutes Wegmassieren der Mainstream-Beats war, die ich bis dahin kannte, die ich jetzt nicht per se als schlecht erachte, aber es brauchte was Neues, es brauchte was Wilderes irgendwie, ja. Und wenn du mich nach den ersten Musikerlebnissen fragst, dann kann ich auf meine Tante Bärbel verweisen, die, wenn sie mich besuchte, immer mal wieder eine Single mir mitbrachte. Das fand ich toll. So kam ich auch zu eigener Musik. Ich habe natürlich mein Taschengeld, ich hatte Olivia Newton-John CDs und ich habe ABBA gehört, ich habe Elvis gehört. Das meinte ich mit einem eigenartigen Geschmack. Und dann hatte ich, als ich vielleicht 10 war, war ich in so einem Zeltlager von den, waren das die Falken? Jedenfalls wurden wir da so in so riesigen, weiß ich nicht, 20 Mann Zelten untergebracht wie Kinder. Und es gab an einem Tag einen Freiluftgottesdienst, der da aufgebaut wurde. Irgendwo auf dem Land war das. Und tagsüber wurde das so vorbereitet. Da wurden so Stroh- und Heuballen zusammengesucht und in so Kreise gestellt. Und dann gab es einen Soundcheck. Und das war das, was man so ein Erweckungserlebnis nennt. Dann hat mit diesen riesengroßen Boxen, die da waren, und dieser Pastor hat Shine on You Crazy Diamond von Pink Floyd aufgelegt. Ja. Und ich war komplett unvorbereitet. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ja. Und ich wusste nicht, dass Musik sowas auslösen kann. Ich stand da draußen in der Sonne, im Sommer. Ich dachte wahrscheinlich an nichts. Und plötzlich kommt in ganz, ganz, ganz lauter Musik, kommen diese Gitarren, Synthesizer, dieses Lava irgendwie, dieses akustische Lava und hat mich komplett betört und umgehauen. Und das werde ich niemals vergessen. Und es gab ein zweites Erlebnis, das mir ähnlich nahe kam und das ich auch zu den, wenn du mich jetzt nach den wichtigsten Erlebnissen meines Lebens fragen würdest, war das der Moment, als mir jemand vielleicht 3 oder 4 Jahre später auf einem Parkplatz einen Walkman-Kopfhörer aufgesetzt hat. Ach. Und ich Musik hörte draußen. Ja. Und das war die Kombination aus draußen sein und Musik hören hat mich, bis heute ist das für mich, weiß ich nicht, es gibt wenig, was mich in meinem Leben so berührt hat und so wichtig für mich war.
Das ist ein bisschen so wie, als ich meinen ersten iPod geschenkt bekommen habe und dann da so ganz viele Platten draufgeladen habe und plötzlich gemerkt habe, dass ich totale Umwege nach Hause laufe, um länger Musik hören zu können und um Musik zu hören, die ich selber habe, aber wo ich Lieder gehört habe, wo ich dachte, das besitze ich?
Ja.
Das war auch so. Da habe ich auch Musik nochmal ganz neu gelernt.
Irre.
Ja.
Ja.
Aber Shine On Your Crazy Diamond, die klassische Pink Floyd Blues
Wish You Were Here,
Nummer.
Das weiß ich gar nicht, aber es war einfach, das war für mich halt einfach in dem Moment gesetzt. Das brauchte, das war nicht belegt mit einem Jungen, das war nicht belegt mit einem Innenraum oder mit einer Band. Ich kannte die Band ja auch gar nicht. Das war einfach so ein, ja, wahrscheinlich wie so ein Trip. Das ist, mein Gehirn muss in dem Moment so viel Endorphin und Adrenalin und Dopamin ausgeschüttet haben, dass ich high war. Ich war high.
Ja.
Vor Glück.
Toll.
Das können nur Pink Floyd, naja, ein paar andere auch, aber da sind die natürlich sehr geeignet für. Du hast dann auch gejobbt in verschiedenen Cafés in Hannover, unter anderem, und das finde ich eine schöne Geschichte, das habe ich mal nachverfolgt, also einmal im La Gauloise in der Limburgstraße, hat vor
Stimmt.
10 Jahren
zugemacht. Oh wow, du bist
zugemacht.
Ein guter Rechercheur.
Hat vor 10 Jahren übrigens dicht gemacht, habe
ja,
ich gelesen.
Ja, wundert mich nicht.
Und dann gibt's aber die viel schönere Geschichte im Café Caldo
ja.
Am Weiße Kreuzplatz.
Nein, es gab das Pasta Basta, das war so das ist das Hauptcafé Bar gewesen, wo wir alle immer waren. Und das Café Caldo, das war in der Nähe des Steintors. Das war die erste Schwulenkneipe. Es war so ein Schwulencafé, homosexuellen
Café. Genau. Das fand ich so lustig. Deswegen hieß es auch Café Caldo, weil Caldo ist ja dagegen schwer
warm. Ja, genau.
Deswegen war das, und das war der Name dieser schwulen Bar in Hannover, was mir sehr gut gefallen hat. Und die haben dann, habe ich jetzt recherchiert, 2011 zugemacht.
Auch.
Dann haben sie 2012 wieder aufgemacht, weil sie es nicht ausgehalten haben.
Ah, schön.
Dann haben sie kurz darauf wieder zugemacht.
Ach.
Und jetzt heißt der Laden Paul die Bar. Und zwar gibt es auch einen Grund, warum das Paul die Bar heißt, weil das die gleichen Betreiber sind, wie die das Café Konrad machen. Es gibt irgendwo in Hannover das Café Konrad.
Mhm.
Und das sind auch schwule Besitzer. Und die haben jetzt Paul die Bar gemacht, weil es diesen super bekannten Comic von Ralf König gibt, Konrad und Paul.
Aha.
Von so einem schwulen, alternden Pärchen, die jetzt irgendwie älter werden und immer noch versuchen irgendwie, der eine ist eher so der spießige Hausmann, der andere will immer sich mit anderen Typen treffen und so. Und die heißen Konrad und Paul und deswegen haben die Besitzer des Café Konrad jetzt Paul die Bar gemacht.
Ich verstehe.
Um diese Ralf König-Geschichte zu grüßen. Da hast du dann so ein bisschen gejobbt. Und war das denn, ich meine, wenn du selber sagst, dass das Café Caldo die erste Schwulenbar in Hannover war, dann wird da ja wahrscheinlich auch eine besondere Stimmung gewesen sein. Also ich meine, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich finde, ich liebe die Schwulenszene. Ich finde, das sind die friedlichsten Orte der Welt. Ich liebe die Cafés, ich liebe die Bars, die man in solchen Milieus eher findet. Und wie war das im Café Caldo in Hannover?
Es klingt, als würde ich dich da zurechtweisen wollen, das will ich nicht, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es diese schwule Szene, dass es diese eine schwule Szene gibt, sondern es war sicherlich, man muss das überlegen, klar, das war eine andere Zeit, das war vor 30 Jahren, vor mehr als 30 Jahren, als Homosexualität noch.
Weißt du noch, war noch Paragraph, was ist das, 175? Glaub
ich glaube, den gab's nicht mehr, diesen, ja. aber möglicherweise auch doch, aber ich glaube nicht. Oder jedenfalls hat sich niemand mehr daran orientiert. Und natürlich war das längst nicht so selbstverständlich wie heute, ganz klar. Und ich verstehe auch, dass es so einen Feierkult gibt um bestimmte Bars und so fing ja sicherlich auch die deutsche schwule Szene an, ne? Die haben dann gab's oder gibt es bis heute noch Frauen, die fast nur schwule Freunde haben, mit denen sie gut feiern können und blablabla. Für mich ist das, also inzwischen, sagen wir es mal so, vielleicht auch weil ich in Schöneberg lebe in Berlin, das ist ein Stadtteil mit einer sehr ausgeprägten homosexuellen Infrastruktur. Ich finde, es hat so eine Selbstverständlichkeit gekriegt, dass ich so diese Szene, auf die du anspielst wahrscheinlich, die ich aber auch nie als friedlich empfunden habe, sondern die war eigentlich immer ein bisschen drüber, ein bisschen zu laut, ein bisschen zu bunt. Das war es ja auch, was es ausmachte. Das hat mich jetzt nicht besonders gereizt. Dazu habe ich zu wenig davon. Ich bin auch niemand, der auf Karneval steht. Ich bin niemand, der auf Stimmung und Bier steht und auch nicht auf Drama. Also eigentlich das, was viele an dieser Klischeeszene gut finden oder lustig oder kitzelig, das interessiert mich gar nicht so.
Ja.
Ich war in einen Typen verliebt, der da arbeitete und der heterosexuell war. Ja. So einfach war's.
Haben die das gewusst?
Ja. Das Problem war, dass einer der Chefs in denen auch verliebt war. Deswegen habe ich immer die doofen Schichten gekriegt. Aber Ich hatte halt schon Gastronomieerfahrung. Ich hatte angefangen in der Wiener Sophie mit 15. Das war in einem Souterrain, auch in der Königstraße, ein Wiener Heurigen-Lokal, in das kein Tageslicht drang. Dafür aber, es machte immer so um 16 Uhr auf, dann gab es so eine Hippie-Hour und ein zerstrittenes Musikertrio, die zusammengerechnet wahrscheinlich fast 500 Jahre alt waren. Und die haben manchmal aus Prinzip unterschiedliche Songs gespielt. Und man musste seine Größe angeben. Liebe Grüße an MeToo. Welche Kleidergröße haben sie? 38. Gut, dann nimmst ein Dirndl mit der 36. Und zupfen's die Brust ein bisschen hoch, bitte. Oh nein, doch. Und das war sozusagen mein Einstieg in die Gastronomie. Ja. Genau. Und ich kam dann, als ich ins Caldo kam, war ich schon 18.
Ja, ich wollte auch gar nicht, du hast sicherlich recht, dass das irgendwie, dass ich mich da missverständlich ausgedrückt habe. Ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass die typische, also eine typische schwule Kultur gibt, will ich schon gleich gar nicht sagen. Und dass die sich irgendwie daran äußert, dass alle wild und schrill und laut sind und so, das schon auch gleich 10-mal nicht irgendwie. Also ich glaube auch nicht, dass es die schwule Kultur gibt, weil warum? Was für ein Quatsch. Aber ich hatte jetzt einfach gedacht, dass vielleicht das Café Caldo, wenn es der erste Treffpunkt oder der erste offizielle Treffpunkt für Schwule gewesen ist, dass da irgendwie dass das da auf eine gewisse Art zelebriert wurde oder so.
Ja, es waren sicherlich teilweise auch exzentrischere Personen dort, die dann wiederum andere exzentrische Personen angezogen haben. So ist es ja oft, aber vielleicht würde jetzt auch jemand anders es ganz anders in der Rückschau beurteilen. Ja. Also mich hat es jetzt nicht so, keine Ahnung, interessante Leute sind interessante Leute und ich war, also ich habe jetzt keine so brennenden Erinnerungen an diese Zeit.
Da sind wir wieder bei den schlechten Erinnerungen.
Ja.
Du hast dann studiert in Hannover. Und zwar, ich sehe zwei Semester Sozialpsychologie und Germanistik. Sozialpsychologie wird auch nicht mehr angeboten an der Uni in Hannover. Ist 2008, 2009 abgeschafft worden. Nur damit alle Bescheid wissen. Da kann man dir nicht mehr nacheifern. Und bist dann nach Hamburg gegangen, um da zu studieren.
Ich nehme etwas vorweg. Eigentlich existiere ich nicht. Außerhalb der Sophienschule existiere ich nicht. Weil das, was es gab, wo ich gearbeitet habe, ist alles weg.
Ist alles weg.
Klapp das Buch zu. Setz die Brille ab. Es ist vorbei. Es gibt nichts mehr.
Ja, es ist auch eine sehr bequeme Art, wollte ich nämlich sagen, sich eine Biografie zurechtzustricken, wenn man nur Dinge nimmt, die es alle nicht mehr gibt. Kann keiner prüfen. Kann keiner überprüfen.
Ganz genau. Also,
ja. Verstehe. Das ist nämlich der Trick.
Sorry.
Nö, alles gut. Du bist dann nach Hamburg und hast da angeblich auch noch irgendwas studiert. Kommunikation und Marketing. Ja. Und da
an der Kommunikationsakademie Hamburg, die es nicht mehr gibt.
Ja. Wen wundert? Und hast dann da aber auch schon angefangen mit Moderation, mit Radio.
Entschuldigung, jetzt habe ich diesen wunderbaren Morbier im Mund.
Na, alles gut.
Ich habe im Rahmen dieses Studiums... Ja, vielen Dank. Im Rahmen des Studiums gab es es gab so viele verschiedene Fächer und einfach, das war so ein Radio-Workshop und mir wurde die Moderation übertragen. Das lag aber, glaube ich, eher daran, dass ich an dem Tag zu spät kam und alle anderen schon diese Jobs.
Ah, das war der letzte Job, den man wollte.
So erinnere ich mich. Ja. Das kann jetzt zu meiner eigenen Legendenbildung beitragen, aber ich meine, eigentlich würde ich Stein und Bein schwören, dass es so war. Und so kam's. So kam's, dass ich, obwohl ich unter diesem Syndrom litt, wie die meisten Menschen auch, die mit Anrufbeantwortern sozialisiert wurden, dass man seine eigene Stimme kaum ertragen konnte. Also wenn man so Ansagen gemacht hat, sagst du mir nochmal, welcher Jahrgang du bist?
76.
76, ja, du bist jünger. Wenn man Anrufbeantworter besprochen hat, das war oft so, nee, nochmal löschen.
Ja.
Nee, nochmal löschen.
Ja.
Sich dann so probeweise anrufen und denken, oh Gott, wie klinge ich, das ist ja schrecklich. Ja. Und so ähnlich war das bei mir auch, dass ich so meine Stimme nicht gut hören konnte. Aber plötzlich hatte ich diese Moderation und wir haben so eine Radiosendung gemacht, wie so ein Dummy.
Ja.
Und ich dachte, wow, das macht aber Spaß, das ist aber schön. Ich glaube, da will ich mehr drüber wissen. Nicht unbedingt, das will ich unbedingt mal machen, aber da will ich mehr drüber wissen. Sowas. Ja.
Und kannst du noch nachvollziehen, warum das so überraschend viel Spaß gemacht hat?
Oh, verdammt. Nee, nur weil ich den Mund so voll habe, sage ich das.
Also lieb, dass es nicht wegen der Frage ist.
Oh, verdammt. Nein, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, wie diese Sendung konzipiert war. Ja. Ich weiß nur, dass es mir Spaß machte und dass ich mit so einem ruhigen, sicheren Gefühl wusste, wenn ich diese komische Pseudo-Diplomarbeit hinter mir habe, dann werde ich mich da mal ransetzen. Für mich war das toll, weil ich endlich mal so eine Art Orientierung hatte.
Ja, verstehe.
Ich wusste nie, was ich machen sollte oder könnte oder ich habe gerne gezeichnet, ich habe gerne fotografiert, ich habe mich für Psychologie interessiert, ich habe gerne geschrieben und gerne gelesen. Aber was ist das dann? Damals war es dann was mit Werbung. Ne, Werbung war damals so das Auffangbecken für Leute, die von allem so ein bisschen und nicht so richtig. Und ich merkte dann aber nach so zwei Praktika in Werbeagenturen, dass mich das kirre macht. Also auch so dieser Büroalltag, dass ich dafür nicht so geschaffen bin. Und hab dann Kontakt aufgenommen zu einem Radiosender und darum gebeten, dass die mich mal empfangen und dass ich mir das mal eine halbe Stunde angucken kann oder eine Stunde. Nur so still mitlaufen. Ja. Und da kam nie eine Reaktion. Und ich habe nochmal geschrieben und es kam wieder keine Reaktion. Und habe ich nochmal geschrieben und dann kriegte ich so eine vorgefertigte Ablehnung, wo doch so mein Name so falsch noch so eingetragen wurde.
Lieber Herr Rust.
Herzlichen Glückwunsch. 15 Euro Gutschein, Florop. Und da war ich so sauer, dass ich angerufen habe da.
Ja.
Und hatte Herbert Schalthoff am Apparat und das ist der Chefredakteur gewesen. Der ist zufällig ans Telefon gegangen. Und mit dem habe ich gesprochen und der fand das irgendwie ganz gut, dass ich da so zielstrebig war und dass ich mich da so beschwert habe und er lud mich ein. Und so kam ich zu Radio 1, das es nicht mehr gibt. Quatsch, entschuldige, zu OK Radio. Radio.
OK Radio, genau.
So kam ich zu OK Radio, das es nicht mehr gibt. Und habe mir das angeschaut und gedacht, okay, ja, so könnte ich mir das vorstellen. Und jetzt würde ich hier gerne ein Praktikum machen. Und dann hat er gesagt, nee, wir sind bis auf die nächsten 2 Jahre, wir sind total ausgebucht. Und dann rief er mich aber 1-2 Wochen später an und sagte, hier, ist jemand ausgefallen. Komm, mach das.
Ja. Kleiner Einschub an der Stelle. OK Radio, das es nicht mehr gibt, hat ein paar Wandlungen durchlaufen im Laufe der Jahre, die ich mir alle aufschreibe, weil ich es so geil finde. Es hieß erst OK Radio, dann hieß es OK Magic 95. Dann hieß es Magic FM, dann hieß es Mix 95.0, dann hieß es Fun Fun Radio, dann hieß es Fun Fun 95.0, dann hieß es Oldie 95 und jetzt heißt es Hamburg 2.
Oh Mann, das hätte man echt leichter haben können, oder? Ja. Oh Gott. Tja.
Etwas unklar mit der Namensfindung. Okay, Radio, das finde ich sehr interessant. Ein Radiosender in Hamburg, der, kann man schon sagen, damals hier und da für so Aufsehen gesorgt hat. Als auch Privatradios noch nicht so eine Riesensache, also relativ neue Sache waren. Da waren ja schon am Start auch ein paar Kollegen, die auch bei OK Radio waren. Olli Geißen, ja. Steven Gätchen.
Stimmt.
Und Christian Ulm auch.
Christian war bei...
Ulmi war offensichtlich auch bei OK Radio, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat.
Magic, Super Magic. Sat.1 Filmfilm.
Oh, wow. Wahrscheinlich auch eine kurze Phase Ulmi Radio oder so, muss man mal nachgucken. Aber der soll auch da gewesen sein.
Aha.
Und 88 gestartet und 95 haben sie mit OK Radio dann aufgehört.
Der Frank Otto war der Besitzer.
Genau, der ist immer noch der Besitzer von Hamburg 2. Und du hattest bei OK Radio, es gab eine Skandalsendung bei OK Radio, da konnte ich mich nämlich auch noch dran erinnern, als ich jetzt von gelesen habe, AC Talk to Me.
Oh, AC Klausen? Nee, genau. Doch.
Naja, dieser Typ, so ein
Jetzt, wo
so,
du
so
sagst,
Rocker
dass das in
quasi.
Meinem Kopf ist, aber das war gar nicht so ein böser Mensch. Aber nee, der hat, glaube ich, so einen provokativen Talk gemacht oder so, ne? Genau. Was hat er gemacht?
Der hat so einen Call-In-Talk gemacht, wo der immer gesagt hat, ja los, ruf mich an und beschimpft mich und so. Und der immer wollte immer richtig vom Leder ziehen und wollte aber auch immer, dass ihn möglichst alle Freaks anrufen, die irgendwie gerade den Hörer in die Hand kriegen. Das war sehr speziell.
Ich glaube, ich habe das nie gehört. Ich glaube, der Typ war nämlich eigentlich ganz okay.
Ja.
Ja.
Warum nicht?
Ja, weil ich er das hat, schon komisch, das ist schon ein komisches.
Aber er hat ja für uns Konzept. Quasi die kaputten abgeschöpft.
Was ist das, so eine Bad Bank als Mensch oder was? Oh Gott. Wow.
Aber das war damals tatsächlich, das ist über die Grenzen Hamburgs bekannt gewesen, dieses Format. Also ich, selbst ich in Köln habe das mitbekommen, weil da so viele Leute drüber geredet haben. Das war sehr faszinierend. Da hast du das Late Date gemacht. Bei OK Radio.
Verdammte Axt. Also ich gebe mir wirklich schon immer sehr viel Mühe in meinen Sendungen, dass ich so haarklein recherchiere. Aber was du hier hinlegst, das es beeindruckt mich sehr, ja.
Nee, und dann, also, was ich interessant finde, also Late Date, ne, auch, war glaube ich auch so eine Call-In-Show?
Nee, das war ein Blind Date Sendung.
Hast du Menschen verkuppelt?
Habe ich wirklich. Das lag daran, dass ich habe ganz schnell ein Volontariat bekommen und das bedeutete, dass man eigentlich an 7 Tagen pro Woche gearbeitet hat, ohne Geld dafür zu kriegen.
Klassiker. So.
Und wie war das denn? Eine Freundin mit, ja, Tina und ich, wir haben uns ein Konzept überlegt für eine Sendung. Da gab es nur Sonntagabend einen Sendeplatz um 22 Uhr, glaube ich. Und Blind Dates waren damals le dernier cri. Alle fanden die toll und wow und neu und was ist das nur.
Ja.
Und wir hatten einen Sponsor, der ein tolles indisches Restaurant, das immer so ein mehrgängiges Menü hat springen lassen. Für Leute, die sich finden sollten, wollten, wie auch immer. An viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß, dass ich zu der Zeit noch in einem CD-Verleih gejobbt habe.
Damals gab es noch CD-Verleihe, das muss man sich auch mal reinziehen.
Und das war für mich, als würdest du mich jeden Abend in die Lebensmittelabteilung des KDW einschließen, weil natürlich durfte ich, wenn ich sie wieder mitbrachte am nächsten Tag zur nächsten Schicht, mir CDs mit nach Hause nehmen. Und so habe ich gebrannt, was das Zeug hält. Ich habe die alle auf CD, also nicht gebrannt, Quatsch, das gab es ja noch gar nicht, auf Kassette. Ja. Und habe mir dann ich hatte dann so ein riesengroßes Kassettenarchiv, um dann meine Sendung zu bestücken, weil da sollte nur so Black Music gespielt werden, Late Date. Ja, wie auch immer. Da haben wir, glaube ich, eine Rubrik gehabt, wo wir, Tina ist dann irgendwann ausgestiegen oder musste aussteigen. Und dann habe ich das alleine gemacht und dann hatte ich eben diese eine mit O-Tönen, mit Interviews, wie war's, habt ihr euch gefallen? Konntet ihr gut miteinander reden? Ich glaube, es sind sogar 2 Paare daraus hervorgegangen. Die anderen werden einfach nur sehr gut gegessen haben.
Ja. Ja. Aber es ist natürlich das erste Date beim Inder. Vertragen nicht alle das Essen. Genau, gefährlich sein.
Bei einem guten Inder ist das Risiko minimal.
Okay. Ich weiß noch, dass damals beim CD, als CD-Verleih eine Sache wurden, habe ich mich noch so gewundert und habe gedacht, die sind so blöd, ich nehme das zu Hause auf. Ich nehme die CD zu Hause auf Kassette auf. Das können die nicht verhindern.
Ja.
Da kam ich mir sehr clever vor. Aber das haben natürlich alle gemacht. Nachdem du dann das Late gemacht hast, dann bist du zu Premiere. Heute Sky.
Interessanterweise durch das Late Date. Helmut Ziegler, ein Journalist, der hat für die Woche gearbeitet. Das war eine ganz tolle Zeit. Ja, die war toll.
War die, glaube ich, ne?
Sehr, sehr toll. Der hat einen Beitrag geschrieben über Blind Dates. Ja. Und ihm wurde gesagt, dass ich diese Rubrik habe mit O-Ton und so weiter. Und der wandte sich an mich und sagte, könntest du mir mal einen Mitschnitt von deiner Sendung geben? Und ich kriegte aber so einen Mitschnitt nicht und habe das dann selbst irgendwie aufgenommen und habe ihm das dann gebracht. Und dann kamen wir so ins Gespräch. Und dann sagte er irgendwas mit, es ist aber gestern spät geworden. Und er sagte es so, dass ich spürte, ich sollte nachfragen, warum denn? Und dann sagte er sowas wie, ja, gestern hat mein Freund Roger Willemsen Abschied gefeiert oder was auch immer.
Na.
Der hat nämlich für Premiere gearbeitet damals.
Stimmt.
Das war auch wirklich so eine Geburtsstätte für viele Leute.
Also Willemsens Woche oder so, nee.
Ja, der hatte vorher noch was, glaube ich, noch was anderes.
Ja, ich erinnere mich, dass er da so eine Sendung hatte.
Und dann habe ich gesagt, ja, dann muss da ja jemand Neues kommen, ne, so. Und habe das aber so wirklich so scherzhaft. Und ich meine, Roger Willemsen war nicht so eine große Nummer wie jetzt im Nachhinein. Der war noch nicht so groß, aber es war jemand, der bekannt war, so ein bisschen bekannt zumindest. Und dann hat der gesagt, ja, möchtest du denn, für mich war sonnenklar, dass ich irgendwann beim Fernsehen arbeiten würde. Und zwar nicht, weil ich mir das immer gewünscht habe.
Ja.
Ich hätte theoretisch auch hinter der Kamera arbeiten können. Aber es war für mich klar, nach Radio werde ich mir Fernsehen mal angucken. So. Mal sehen, wie das läuft.
Ja.
Es hatte für mich auch nichts Spektakuläres oder so. Und, ich weiß nur, dass ich eine Woche später hatte ich auf meinem Anrufbeantworter Axel Kühn, das war die rechte Hand von Jörg Grabosch, der wiederum, diese Name-Dropperei ist eigentlich nervig, sowas machen immer nur Theaterleute und sagen dann, erzählen dann von Leuten, die kein Mensch kennt, so, oh, ich habe mit der Dunja Schubbelmann ganz toll gearbeitet, das war eine ganz intensive Arbeit. In dem Fall aber, Grabosch war tatsächlich so ein Visionär, der hat unglaublich viel angestoßen, der hat auch hier Harald Schmidt und hat diese Late Night gemacht mit Harald Schmidt und hatte auch mit Stefan Raab die Firma und die Sendung gemacht und so weiter. Und der war eben bei Premiere damals. So, und ich wurde angerufen und zum Casting eingeladen. Und ich weiß so, dass ich mich total wunderte und es dann vergessen habe.
Ja.
Und dann rief der irgendwie 3 oder 4 Tage später, hatte ich das wieder auf dem Anrufbeantworter. Und da habe ich gedacht, ach scheiße, ja, stimmt ja. Ich will nicht, dass der Helmut Ärger kriegt, wenn ich mich da nicht melde. Und dann habe ich da zurückgerufen. Und dann haben die gesagt, ja, es wäre schön, wenn Sie schnell kommen könnten, weil wir sind hier in den letzten Zügen für ein neues Format, für eine neue Sendung. Wie schnell können Sie denn kommen? Weil wir würden das gerne nochmal mit Ihnen ausprobieren.
Ja.
Und dann wurde ich, ohne jetzt was vorwegnehmen zu wollen, aber dann wurde ich für 01:37 Night Talk gecastet. Eine Sendung, die es nicht mehr gibt.
Aber einen Sender, den es eigentlich auch nicht mehr gibt?
Nein.
ich habe das jetzt nochmal, ich habe mir jetzt nochmal eine Sendung oder so einen Zusammenschnitt davon auf YouTube angeguckt. Erstmal muss ich sagen, wie geil eigentlich das diese Premiere-CI war, ne?
Total.
Diese Schrift war so
absolut
geil, die sah so geil aus und das absolut war irgendwie alles auch so elegant.
Alles
irgendwie
war gut designt, die hatten eine total super Typo, die hatten die Verpackungen, für, also es ist, könntest du jetzt noch so übernehmen, ja, es wäre nicht Retro, es hätte immer noch was Visionäres.
Finde ich auch, fand ich echt super. Und dann der Vorspann für 01:37 Night Talk.
Super.
War dann auch so, war soundmäßig war es so Justify My Love mäßig, hat es mich so ein bisschen erinnert.
Ah,
so Madonna,
ich verstehe, was du meinst.
So dieses etwas schwülstige Nacht, es ist geheimnisvoll, aber das Ganze mit so modernen Beats unterlegt und so. Und dann dieser wahnsinnig aufregende Vorspann mit diesen Helikopterflügen, ja, über Hamburg und diese Zooms an irgendwelche Fenster, was passiert da und so.
Und das war das nicht auch so schwarz-weiß oder so blau?
Ja, genau,
so,
ja, und auch so
grobkörnig, ne?
Genau, und so Zeitlupen und so. Es war sehr, ja, sehr geheimnisvoll. Und dann standst du da in diesem Studio an so einem Schreibtisch vor so Fenstern und es war auch sehr herabgedunkelt. Du hattest da deine Telefonzentrale, deinen Monitor, dein Fax, man muss ja alles dazu sagen,
dass absolut, früher,
auch noch,
das war
früher auch noch per Fax Nachrichten versendet wurden. Und hattest da so wirklich so eine Kommandozentrale, wo du dann eine Call-In-Sendung machst.
Ja.
Und muss man ja auch, kann man ja heutzutage nicht laut genug betonen, wann habt ihr angefangen? 93, also 2 Jahre vor Domian.
Ja.
Und da warst du eben so der Nachtfalke, wo die Leute, ja, anrufen konnten mit allem möglichen Scheiß. Also die konnten dir ihre Probleme erzählen. Es gab auch Sendungen, wo du gesagt hast, heute bitte nicht so depressive Anrufe.
Ja, habe ich das echt?
Ja, dann haben Leute irgendwie angerufen und dir was vorgerappt oder was vorgesungen oder so. Das war dieses klassische Talkradio,
ja,
was du da gemacht hast.
Das war toll. Und das war vor allen Dingen kein klassisches Studio, sondern das war ein gemieteter sehr, sehr kleiner Raum im Hotelhafen Hamburg. Sprich, hinter mir war die Elbe. Wir haben das immer live gemacht. Freitag, ich wurde immer irgendwann mit dem Taxi abgeholt. Ich weiß nicht mehr genau, um wie viel Uhr es anfing. Keine Ahnung. Aber das war immer easy. Ich habe was gegessen, irgendwas rumgeschrubbelt. Was ziehe ich denn an? Und dann wurde ich von einem Taxi abgeholt, dahin gefahren, kurz noch in die Maske im Nebenraum, auch in einem Hotelzimmer. Und dann wurde ich in dieses kleine Hotelzimmer geführt, in dem 3 Kameras waren mit abgeklebtem Rotlicht und eine Regie untergebracht war. Und hinter mir waren Fenster, also vor meinem Schreibtisch, auf dem man die Elbe bei Nacht sah.
Ja.
Also diese Schiffe, die da vorbeituckern und so. Und das ist auch so eine Sache, die ich bis heute, vielleicht gibt es das auch inzwischen, ich gucke schon länger kein Fernsehen mehr, aber ich habe mich immer gefragt, warum die Leute so wenig mit solchen Live-Elementen arbeiten. Warum auch so gerade Frühstücksfernsehen. Es gibt ja eingeschworene Gemeinden, ich habe so lange als Sprecherin fürs Frühstücksfernsehen gearbeitet. Ich habe mich immer gefragt, wie halten das denn Leute aus, morgens auf so einen hermetischen, künstlichen Granny Smith grünen, ja, Raum zu gucken.
Ja.
Weißt du, alles ist so aseptisch und unecht.
Ja.
Und die Vorstellung, dass man aber Tageslichtfenster hat, was nicht immer leicht zu bewältigen ist mit den Kameras wahrscheinlich, ja, aber das ist doch das, was Frühstücksfernsehen ausmachen sollte, dass man merkt, guck mal, da hinten wird's hell,
ja,
jetzt geht's los,
ja,
oder hier geht die Sonne auf oder wie auch immer, das, ja, ist doch was viel Schöneres und damit wurde im Fernsehen, finde ich, extrem wenig gearbeitet.
Ich finde, ich Frühstücksfernsehen auch ein Phänomen für mich, dass ich nicht so hundertprozentig kapiere. Also da gibt's ja auch nochmal Abstufungen, aber von aufgesetzter gute Laune sozusagen, das wird zum Privaten immer schlimmer quasi. Aber auch im öffentlich-rechtlichen Frühstücksfernsehen gibt's immer so, das ist so eine Art, also klar, das Prinzip ist mir ja klar, man will ja irgendwie die Leute zwar informieren, aber es soll noch nicht zu sehr in die Tiefe gehen oder zu überfordert sein, weil wir wachen gerade alle auf, dessen wiederholt sich ja auch quasi jede Stunde der Inhalt, weil man eh nicht davon ausgeht, dass einer die ganze Sendung guckt, sondern zum Aufstehen gucken und dann zur Arbeit und dann die nächste Stunde für die, die dann aufstehen. Aber manchmal ist deprimiert mich Frühstücksfernsehen richtig. Es ist was anderes mit den Sendungen danach. Ich liebe die Sendungen, die danach kommen.
Was kommt denn danach?
So volle Kanne im ZDF und im Ersten ist es
ist volle Kanne nicht Frühstücksfernsehen?
Live nach 9 heißt es, glaube ich. Ja, ich glaube, manche kategorisieren es auch als Frühstücksfernsehen ein. Für mich ist es immer nach dem Frühstücksfernsehen. Das ist
also das heißt, du guckst aber morgens Fernsehen?
Ja, ja, ich gucke morgens Fernsehen.
Oh, wow.
Aber bei mir ist auch wirklich eine sehr, sehr tiefe, immerwährende, oft schmerzhafte Liebe zum Medium Fernsehen verankert. Ich weiß, ich werde die nicht los. Für mich ist das einfach ein tolles Medium. Ich liebe das einfach, das zu gucken, selbst wenn es schlimm ist, selbst wenn es wehtut. Also ich bin ja auch jemand, der sagt irgendwie, ich finde auch Volksmusiksendungen okay. Ich muss die ja nicht gucken, aber ich finde das okay, dass es die gibt für die Leute, die das mögen. Also so, weil die haben ja auch ein Recht, Fernsehen zu kriegen.
Jetzt, wo du es sagst, ist das, komme ich mir auch ein bisschen doof vor, dass ich jemand bin, der das eben so betont hat. Ich gucke schon länger kein Fernsehen mehr.
Ich finde das gar nicht so schlimm, das machen ja viele.
Also aber genau, das ist der Punkt, der mich zum Beispiel auch, es ist ja auch so ein bisschen State of the Art. Das ist so ein bisschen so, ich habe das früher schon immer doof gefunden. Es gab ja auch immer so Schauspieler, die dann sagen, ich habe gar keinen Fernseher. So, ne? So. Und was heißt das denn? Dass ich stattdessen den ganzen Tag Kierkegaard lese oder was?
An die Wand gucken.
Und letztendlich ist es ja, ich glaube, ich sage das jetzt so, weil es stimmt auch. Ich habe auch meinen Fernseher jetzt vor ein paar Tagen ganz aus dem Wirkungsbereich der genutzten Zimmer verbannt,
ja, ja.
Weil das Ding nur noch einfach da stand. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen häufig eingeschnappt gewesen, weil dann das, ich habe so oft so deutsche Filme verteidigt, weil es gab diesen tollen Montagsfilm und den tollen Mittwochsfilm ja. Und so, aber ich habe dann doch zu viel Schwachsinn auch gesehen und das hat mich so, weiß ich nicht, ich habe es dann irgendwann persönlich genommen und gedacht, nee, also Leute, wenn ihr euch jetzt nicht bald ein bisschen, es ist immer noch zu viel Derrick in so vielen Sachen und damit meine ich so eine bestimmte Optik und eine gewisse Mutlosigkeit.
Eine Bräsigkeit.
Ja. So als würde die alte Bundesrepublik Farbe noch irgendwo, so ein alter Eimer Farbe ist noch im Keller übrig geblieben und der muss irgendwie mitgestrichen werden oder so,
ist
ja.
Zeit.
Wo du so denkst, was soll das? Es gibt bestimmt gute Drehbuchautorinnen und Autoren und es gibt mutige Regisseure und dann ist doch wieder alles so wie so staubige Sonnenblumen in so einem Schaufenster von so einem Klempner. Ich kann mich da voll reinsteigern. Und gerade Leute, ihr habt jetzt echt harte Konkurrenz durch die Streamingdienste, also ändert euch oder unsere Liebe ist vorbei.
Ja.
Und deswegen ist unsere Liebe jetzt erstmal vorbei.
Ich verstehe das total. Das ist ja, Fernsehen ist das, zum Beispiel auch Maria, bei Maria ist es so, meiner Frau, wie ich ja sagen muss, die hasst Fernsehen. Und die hasst, wenn ich fernsehe, dann geht die auch aus dem Zimmer und macht irgendwas anderes und guckt irgendeine Serie auf dem iPad oder so. Die hasst Fernsehen als Medium total. Die kann sich keine Sendung im Fernsehen angucken, weil die alle ätzend findet. Mhm. Die findet das dann nur noch scheiße. Und es läuft ja auch fast nur noch scheiße im Fernsehen. Man muss sagen, wie du das auch gerade sagst, diese zur Schau gestellte Mutlosigkeit deutscher Fernsehmacher ist wirklich sagenhaft mittlerweile. Und zwar durch die Bank weg. Also sowohl im Privatfilm, wie auch sozusagen alles, was so nach Idee riecht oder nach Frischheit riecht oder so, sofort in so Satellitensender gesteckt wird, weil man es da ausprobieren kann und sozusagen nicht dem Audience Flow schadet oder so. Das ist echt wahnsinnig unangenehm. Also sie müssten eigentlich, sie hätten so viele Möglichkeiten mit diesem Medium und sie machen so wenig draus, das ist echt wahnsinnig traurig.
Ich könnte die Veränderung nicht mal kommentieren, weil ich sie gar nicht mitbekäme.
Ja.
Ich habe aber einfach das Gefühl, dass sie nehmen sich dann genau, wie du sagst, so einen Satelliten wie Böhmermann, der dann wahrscheinlich auch wirklich richtig viel Geld hinterhergeschmissen kriegt. Ja. Nicht, dass er das nicht verdient hat. Oh nein, der Hund träumt. Hast du gehört?
Ja.
Das ist so,
ist träumt er gerade, dass er fliegt, oder?
Ich weiß nicht. Oh nein. Ist das, das ist so süß. Die liegt hinter mir auf dem Sofa Und es klingt ein bisschen, als würde ich sie, als würde ich ihr was tun. Es hört gleich auf. Diese Traumphasen, diese Traumsequenzen sind immer sehr kurz. Das ist ja echt interessant. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wenn du sie jetzt anguckst, ja? Manchmal haben Hunde auch beim Träumen die Augen so ein bisschen offen. Ja, genau. Hat sie?
Ja. Ach, interessant.
Sie träumt leider immer zu kurz, weil immer, wenn sie anfängt, solche Geräusche zu machen, ja, schleiche ich zu meinem iPhone und versuche, oder Handy oder irgendwie zu meinem Panasonic oder zu meinem Nokia-Klapptelefon.
Klar, dein Panasonic-Handy. Ah.
Zu meinem Anruf beantwortet und versuche, den Auslöser zu finden. Ja, wie auch immer. Gut, also das Fernsehen. Und ich denke immer so, passt mal auf, diese Unabänderlichkeit mit SPD und CDU und Pelikan und GH und ARD und ZDF, also diese Größen, die es immer gab, ja, und von denen man immer dachte, es würde sie für immer geben. Leute, das ist vorbei. Und wenn ihr jetzt nicht bald, es kommt mir so vor, als würden diese Monstren so sich gerade noch so ihre eigenen alten Verträge noch so zurecht, ja, leben und dann lassen sie alles los. Ja. Und dann gehen sie in ihre Datschen oder auf ihre Yachten, was weiß ich, ist es mir auch egal. Ja. Aber sie bereiten gar nicht vor, dass jetzt müsste es brodeln. Jetzt müssten die Sender sagen, wisst ihr was? Komm, gebt uns was. Wir probieren das aus. Ja. Jetzt wollen wir was diesen Streamingdiensten auch entgegensetzen. Und es gibt unglaublich begabte Leute in diesem Land.
Total, ja.
Wirklich, das ist auch der Grund, warum ich das Fernsehen so lange verteidigt habe, weil ich habe so gute Sachen auch gesehen. Mhm. Wenn es irgendwie wie so ein kleines Spermium, dem es gelang, durch den ganzen Verhütungsschaum hindurchzukommen, ja, und dieses Ei zu befruchten und aus Versehen, es ist ein gutes Drehbuch geworden, wo, ja, man einfach als Zuschauer nicht alles 30 Mal erklärt bekommt und doppelt und am besten noch mit so einem Crawl, mit so einem, er hat das nicht so gemeint, das war ein Missverständnis oder so, sondern einfach so Filme, wo man denkt, ja, schön, danke, dass ihr mir das zugemutet habt. Wir reden jetzt auch nicht von kleinen Fernsehspielen, wo, ja, man dann denkt, war das jetzt kyrillisch die ganze Zeit oder, ja, habe ich es einfach nur nicht verstanden? Tja, schade.
Wird ja auch eh immer, ein kleines Fernsehspiel wird ja immer nachts um eins versendet, da kann man sowieso nicht mehr so sicher sein, ob man gerade die Sprache richtig verstanden hat oder ob man sich das nur eingebildet hat. Es gibt ja manchmal noch so herausragende Leuchttürme, wie du sagst, fast alle Dinge, die Böhmermann macht, oder auch Joko und Klaas, die dann sich auf ProSieben so eine große Freiheit erspielt haben, dass sie da, wie sie zuletzt diese Viertelstunde zur freien Verfügung hatten und die dann wirklich dafür genutzt haben, auch mal intelligente und tiefgründigere Botschaften auf so einem Sender wie, ja, so einem Sender wie ProSieben überhaupt anzutun sozusagen und zuzumuten, und dann waren es so riesengroße Erfolge, was denen natürlich recht gegeben hat. Also ja, war eine andere Zeit damals. Du bist ja dann, bleiben wir mal beim Fernsehen von damals, du bist ja dann nach ProSieben, nach 01.37, obwohl ich habe noch eine Sache, die bei 01.37, die ich da gesehen habe in einem Ausschnitt, da hast du gesagt, heute geht's um Männer, aber nicht um John Bon Jovi, hast du dann gesagt, und dann wollte ich dich fragen, ob es eine Phase in deinem Leben gab, wo John Bon Jovi für dich das Rrr war.
Zufällig, und da sind wir wieder beim Fernsehen, weil ich saß in der alten Kollaustraße, ja, in dieser fürchterlichen Wohnung mit diesem aprikofarbenen Teppich, und ich habe Fernsehen geguckt. Ja. Und es war, glaube ich, vielleicht war es sogar Gottschalk, ich weiß es nicht. Ich sehe plötzlich einen Typen, es war ohne Ton. Also, ja, habe ich nicht Fernsehen geguckt. Wahrscheinlich habe ich irgendwas anderes gemacht. Ich sehe diesen Typen und der hat die weißesten Zähne und die blauesten Augen, die ich je gesehen habe. Und ich dachte, hä, wer ist denn das? Und habe den Ton angemacht und habe gehört, aha, Englisch, wer ist das? Und dann ging er auf die Bühne und fing irgendwas an zu spielen und dann wurde das eingeblendet. Und ich hatte Bon Jovi, die Band, schon wahrgenommen, aber es war überhaupt nicht meine Mucke. Ja. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, wie der Sänger aussah. Ja. Vor allem nicht mit den langen Haaren. Also der sah ja aus wie ein Typ, der zum Karneval als John Bon Jovi geht, ja, oder so. Also das war nicht meins. Aber der hatte sich die Haare abgeschnitten. Ja. Und ich sah sein Gesicht. Und der hatte sowas Freundliches. Und ich habe gedacht, oh wow. Und als ich dann, ich habe bei Premiere nicht nur 01.37 Night Talk gemacht, sondern ich hatte auch noch eine andere Sendung, die ich sehr geliebt habe, die ich sofort wieder machen würde, egal für welches Medium. Die hieß Showbiz.
Ja.
Und die war auch von der Ästhetik her unglaublich gut gemacht. Da haben wir einen prominenten Gast genauer unter die Lupe genommen, mhm, und entweder besucht oder es war irgendwie so ein Special, je nachdem. So bin ich für 3 Tage zu Friedensreich Hundertwasser, dem Maler, nach Wien geflogen beispielsweise mit, ja, einem Kamerateam oder 2 Kamerateams sogar. Oder ich war bei dem Josh Tabori und also ganz interessanten Leuten bin ich begegnet. Nee, Tabori war ich, glaube ich, gar nicht. Egal, wie auch immer. Es gab dann eine Senderei mit Gottschalk und eine, plötzlich wurde uns Jon Bon Jovi angeboten.
Ja.
Weil der in Hamburg ein Konzert oder in Deutschland irgendwo ein Konzert gespielt hat. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann nehmen wir den auch. Ja, okay, wo machen wir den denn? Und dann habe ich gesagt, in meiner Wohnung. Und dann haben die gesagt, okay. Und ich so, hä? Das war man muss dazu sagen, ich hatte das Glück, dass ich durch viele Zufälle an eine unglaublich gute, große, bunt angemalte Altbauwohnung in Hamburg kam,
ja,
in die ich eingezogen bin, die ich so geliebt habe. Und die sah wirklich aus, als wenn da die craziesten New York People vorher drin gewohnt hätten.
Ja.
Und die war noch verhältnismäßig leer. Und dieser Location Scout, der da kam, guckte sich das an und sagte, ja, ist ja echt ganz geil. Und so holte ich mit meinem Kamerateam Jon Bon Jovi vom Flughafen ab. Die Privatmaschine landete. Und ich dann mit meinem, hello, nice to see you, sit down. Dann saß der also in meinem Wohnzimmer und er hat wahrscheinlich das schlechteste Interview, das er jemals mit jemandem geführt hat. Ja. Ich und mein blöd Englisch, so. Mein Vor-Netflix-Englisch, ja. Scheiße. Und da hatte ich hatte einen Crush, wenn man so sagt. Also ich fand den schon eine Zeit lang ziemlich sexy. Der war so charmant und er hat das mich wirklich nicht spüren lassen, wie dilettantisch ich mich wahrscheinlich angestellt habe. Und deswegen war das wahrscheinlich der Part, in dem, ja.
Da sind wir wieder bei der Entspanntheit der Superstars.
Ja.
Der dann in so einer Hamburger Bude sitzt und sich wohlfühlt.
Ja, das war aber auch eine tolle Bude.
Ja. Wo war die? Welches Viertel?
Lehmweg.
Ah ja.
Im Eppendorf. Aber so, das war so eine verrückte Wohnung. Also eine gute, abgerockte Wohnung.
Es gab eine Zeit, da hat man noch in Eppendorf zu einem okayen Preis tolle Wohnungen gekriegt.
Das war nicht die Zeit. Ich hatte einfach sehr, sehr viel Glück. Weil diese Zeit, das muss irgendwie 1712 gewesen sein, weil die Zeit, die ich in Hamburg verbrachte, ich weiß noch, wie glücklich man war, wenn man mit 200 anderen überhaupt zur Besichtigung zugelassen wurde. Zugelassen zur Besichtigung. Da war man ja schon so durcheinander, dass man gar nicht wusste. Wow.
Ja, war auch mal. Ich hab auf der Schanze mal gewohnt. Über dem Balutschistan, war auch eine tolle Wohnung.
Okay, die Schanze war tatsächlich, die ist ja relativ spät wachgeküsst cool worden. Ne?
Ja, ja, ja.
Also insofern Portugiesenviertel gab's und das wurde dann so, und dann gab's die, genau, an der Schanze gab's gute Bars. Bar Rossi war das letzte, woran ich mich erinnere. Aber das war dann, glaube ich, schon ein bisschen moderner.
Die war genau gegenüber, da habe ich immer drauf geguckt. Und dann war da noch der Fixstern, so eine Fixerstube. Und ich habe zu der Zeit ist meine Tochter geboren und dann ist sie nachts immer gefüttert worden um 3, ist sie wach geworden, wollte was essen und ich musste sie dann wieder in Schlaf wiegen. Und dann stand ich immer am Fenster und habe den Fixern zugeguckt und habe denen dann so Namen gegeben und so. Habe immer gehofft, dass es ihnen gut geht. Und das war so meine eigene Story, die ich mir da jede Nacht angeguckt habe. Du hast dann eine Sendung gemacht, 94, hattest du eine tägliche Talkshow auf Kabel 1 mit dem schönen Namen Live Guide.
Hieß noch Kabelkanal.
Ach, Kabelkanal hieß, genau, mehr. Stimmt, ja. Der Kabelkanal hieß. Und das fand ich auch interessant. Das ist ja die Zeit, in der ich, also 94 war ich ja auch beim Fernsehen. Und es gab damals so eine Art Fernsehsendung zu machen. Die hatten immer so einen ähnlichen Look. Diese Studios hatten so eine ähnliche Farbgebung. Ich habe auch, als ich dann jetzt Live Guide gesehen habe, konnte ich mir auch ungefähr vorstellen, wie so die Konzeptionsphase ablief. Haben gesagt, das ist eine geile Idee. Dann steht Bettina da an der Bar und führt da Interviews mit Gästen, die so kontroverse Positionen einnehmen. Und damit wir dann dieses Café-Feeling haben, setzt sich nachher noch an den Tisch mit Gästen, an so einen Bistrotisch und redet mit ihnen da über ein Thema. Ich habe auch eine Folge, diese Folge, die auf YouTube noch zu finden ist, da redest du mit Menschen darüber, ob Pflanzen eine Seele haben.
Wirklich?
Ist da, ja.
Und sind wir.
Das Thema des Talks da ist. Ein so ein Ökotyp mit so einem Bart, also so richtig so Martin My Love-mäßig sieht er aus, der sagt, ja, die haben eine Seele. Und dann so eine ältere Frau, die so sagt, dass sie jeden Tag mit den Blumen redet und wenn die Blume sauer auf sie ist, dann fällt mein Blatt runter und so. Und dann wird da versucht, so eine Kontroverse zwischen denen aufzubauen. Und was ich aber so geil finde, du stehst da an der Bar, das ist ja so eine runde Bar und die sitzen an der Bar und du stehst da und redest mit denen und hinter dir steht die ganze Zeit so ein langhaariger Barkeeper.
Weißt du, wer das war?
Nee, wer war das?
Das war der Erfinder von Bernd das Brot. Der, wie heißt er?
Tommy Knappweiß.
Tommy Knappweiß.
Ach, wirklich? Hab ich gar nicht wiedererkannt.
Tommy Knappweiß war der Kellner.
Ach, das ist ja super. Der steht da die ganze Zeit und mixt.
Ja.
Du sprichst, also es muss der schaumigste Cocktail aller Zeiten am Ende
das
gewesen
war, also ich
sein.
Glaube, niemand hat jemals irgendwas da getrunken. Ja. Damit geht's mal los. Und diese Sendung wurde auch nicht für mich konzipiert, sondern ich wurde eingeladen, nachdem es sie schon ein halbes Jahr oder ein Jahr gegeben hat. Und okay. Die wollten die einstellen und haben überlegt, ob sie der Sache nochmal eine Chance geben.
Ja.
Und dann fanden sie mich irgendwie ganz gut im Casting und dann habe ich das eine Weile gemacht. Und im Übrigen, Marc Schubert war der Redaktionsleiter.
Ja.
Marc Schubert gab's mal, was war denn da? Da war das doch, es gab irgend so ein Betrugsskandal. Hurricane Productions, ja. Irgendwie so eine komische Geschichte. Also, irgendwas, ich kann mich daran nicht erinnern. Jedenfalls, manchmal begegnen mir Menschen, so alle 3 oder 4 Monate steht irgendjemand vor oder neben mir und sagt, ich war damals Gast in deiner Sendung und ich würde mich unter Folter nicht daran erinnern. Ich weiß nichts mehr. Wenn du mir jetzt sagst, ich habe mit Leuten über ihren, über was weiß ich kann mich nicht
ist
erinnern.
Ist ja bei einer täglichen Show, da werden ja auch die Themen so durchgepeitscht irgendwie.
Wir haben pro Tag 4 Sendungen produziert.
Ja.
Ja, das haben wir auch später gemacht, ja. Aber da sind wir.
Hast du dich da wohlgefühlt? Also das ist jetzt wirklich auch Küchentischpsychologie, was ich hier mache, aber als das bei dem, was ich da gesehen habe, schien es nicht so, weil da schien sozusagen die Maßgabe, weil ich kann mich auch erinnern, dass das so in den 90ern gerade, es streift ja sozusagen das Talkshow-Genre, was du da gemacht hast, und da war ja sozusagen aus Amerika, gab es Sachen wie Jerry Springer oder so, wo man hier gedacht hat, das ist ja krass, die gehen sich da an die Gurgel und so, und hier hat man aber ja auch versucht in einem mit einer deutschen Eleganz trotzdem Talkshows zu machen, die sehr steile Thesen gegeneinander aufstellen.
Ich habe den amerikanischen Markt nicht gekannt. Ich wusste nicht, was da möglich ist, und ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, was hier möglich wäre. Ich weiß, dass ich, als ich damals für mein erstes Talkformat gecastet wurde, habe ich während ich da saß gerochen, gespürt, dass die Bock haben auf so eine Konfrontation. Und ich habe dann gedacht, ich kannte damals diesen Night Talk noch nicht, ne? Mhm. Diesen Film Fisher King beispielsweise. Ja. Ne? Und, aber ich habe plötzlich gespürt, was die wollen. Und dann gab es so einen Moment und dann habe ich mich dagegen entschieden, das zu machen. Mhm. Und habe es trotzdem bekommen. Weil ich weiß, ich wäre nicht glücklich gewesen, wenn ich mich als jemand ausgegeben hätte, der ich nicht bin.
Ja.
Und bei diesen anderen Talkshows, die ich gemacht habe, wie auch Live Guide, natürlich war das alles sehr künstlich und konstruiert, aber ich hatte noch gar nicht so viel Erfahrung. Ich hatte die Kondition, das zu machen.
Mhm.
Ich war nicht müde und nicht erschöpft.
Mhm.
Und ich war neugierig und ich hatte Bock, Geld zu verdienen. Und ich wusste nicht, wie lange das läuft, bevor mir der ganze Bums da um die Ohren fliegt und alle merken, dass ich eigentlich gar nichts kann. Also nimmt man das mit. Ich habe das mitgenommen. Und das hat mir ein unglaubliches Leben ermöglicht.
Ja.
Ich bin von jemandem, der gar kein Geld verdient hat beim Volontariat, also so Pipi-Kram-Geld, hin zu jemandem, der plötzlich hatte ich 4.000 Mark im Monat.
Ja.
Und dann kam dieses, dann hörte das auf, aber dann kam diese Sendung und plötzlich hatte ich, glaube ich, 6.000 Mark im Monat. Gut, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass man sowas versteuern muss. Das ist eine andere Geschichte. Ich habe es dann versteuert, aber unter Blut, Schweiß und Tränen. Ich fand das okay. Ich habe nie irgendwas gemacht. Also jetzt, wenn ich es im Nachhinein, wenn ich es mir anschauen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, oh, heute würde ich das ganz anders machen oder vielleicht auch nicht mehr machen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mich da für schäme oder so. Ich erinnere mich auch tatsächlich zu wenig. Aber ich habe das immer mit Energie gemacht und mit Neugier.
Ja. Also quasi, aber bei dir dann auch dieses sogenannte Imposter-Syndrom, dass du Angst hast, dass man merkt, dass du nicht weißt, was du tust sozusagen.
Es ging mir sehr, 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 sehr lange so. Weil ich immer so dachte, diese Kommunikationsbranche, die ist so... Woran willst du es festmachen?
Ah, ja.
Also bei Leuten, die Artikel schreiben, kann man wenigstens noch sagen, ich finde ihn unsympathisch, aber er beherrscht sein Handwerk. Er macht das irgendwie gut, er kann gut analysieren oder hat eine gute Struktur oder eine klare Struktur in seinen Texten. Aber wenn Menschen denken, reden, Fragen stellen, dann gibt es so viele Möglichkeiten, das nicht zu mögen, wie so ein Geruch. Das muss man nicht mal begründen müssen, finde ich, weißt du?
Ja.
Es ist so, du kannst es nicht sagen, es ist einfach, die Chemie stimmt nicht.
Ja.
Du magst denjenigen nicht oder du magst nicht, wie er denkt oder wie er lacht oder dass er zu lange redet oder dazwischen redet oder was weiß ich.
der Kabelkanal, den gab es ja dann auch nicht mehr, wurde dann zu Kabel 1. Du hast dann eine Sendung gemacht, die hieß Ultima bei TM3.
Gibt's auch nicht mehr?
Nee, gibt's auch nicht mehr. War gestartet als Frauensender. Ja. Das war die Idee, TM3, der Frauensender. Ich hatte damals, da hat auch Jasmin Gerard zum Beispiel angefangen mit Heart Attack. Mhm. Eine Sendung, eine junge Mädchensendung bei TM3.
Das ist auch eine charismatische Frau, finde ich.
Das stimmt, finde ich auch. Das war, die war sie auch damals schon. Und was ich interessant finde an Ultima, deiner TM3-Talkshow, war das Logo. Man findet nicht mehr so viele, man findet so ein paar Ausschnitte noch aus Ultima, auch eigentlich ein sehr klassisches Talkshow-Setup, aber das Logo sah aus wie so eine U-Bahn-Station, wie so eine Londoner U-Bahn-Station, so ein Kreis mit so einem Balken in der Mitte und auf diesem Balken stand Ultima. Wieso heißt eine Talkshow Ultima?
Es klang vor allen Dingen klang wie so eine Binde, wie so eine Frauenhygiene, ja, ne, so. Ich kann es dir nicht sagen. Ja. Es war eine Doppelmoderation. Jochen Kröne war der Programmchef, der, oh Gott, ey, jetzt bin ich eine von denen geworden, die ständig irgendwelche Namen sagen.
Ja, ich will das ja wissen. Also, du sagst ja nur, weil ich es wissen will. Du bist ja nicht so jemand.
Glaubst du, außer dir will das noch jemand wissen?
Na, aber mit Sicherheit.
Ja?
Ja. Aber du kannst jetzt auch sagen, ich sage jetzt einfach keine Namen mehr.
Ich sage jetzt einfach keine Namen mehr. Aber Jochen Kröne jedenfalls war ein super, der war vorher der Programmdirektor von Premiere und der holte mich dann sozusagen. Er wollte dann, dass ich für Ultima auch arbeite und das habe ich auch, ja, dem bin ich auch gerne nachgekommen. Das ist halt immer, das war so ähnlich, man muss sich das so vorstellen, wir haben pro Tag 4 Sendungen gemacht an, weiß ich nicht, wie vielen Tagen hintereinander und hatten dann so eine Sendeversorgung für einen Monat. Das heißt, ich war da in Grünwald für 1,5 Wochen und hatte den Rest des Monats Geld und Zeit. Oh Gott, oder? Oh Gott, natürlich. Klar.
Klar.
Und ich hatte grüne Kunst, Leder, Krokostiefel, Plateaustiefel, die ich anhatte, wirklich. In der Zeit habe ich, glaube ich, den schlechtesten Geschmack meines Lebens gehabt.
Was ich da gesehen habe, war echt okay.
Dann hast du echt einen schlechten Geschmack.
Der Ausschnitt, da hatte so einen sandfarbenen Anzug an, so passende Plateauschuhe dazu.
Ich habe nur Plateauschuhe getragen in der Zeit.
Ich habe sogar zu der Zeit fast nur Plateauschuhe getragen.
Oh Gott. Wow, ja.
So war das damals. So haben wir das gemacht. Und dann ist lustigerweise ist dann in deiner Bio, also wenn man sie so im Netz irgendwie googelt, so eine größere Lücke, was Fernsehen betrifft, nach Ultima. Weil Ultima hast du, glaube ich, so 2-3 Jahre gemacht ungefähr. Und dann hast du so, ein paar Sachen so für, also hast, glaube ich, für Sat.1 viel gesprochen, hast dann auch für den NDR, glaube ich, so ein paar Reportagen gemacht und sowas.
Das habe ich viele Jahre gemacht, aber ich kann dir niemals Jahreszahlen sagen. Ja. Ich muss immer, wenn ich Jahreszahlen, dann gehe ich immer zu meinem Geburtsdatum, dann gehe ich zu meinem Führerschein und dann versuche ich irgendwas zu rechnen. Wirklich. Selbst wenn es 2010 ist, aber ich muss immer zurück, ich habe keine Ahnung. Genau, ich habe für den NDR so eine Spontanreportage gemacht mit anderen, jeweils, ich habe das immer für ein Bundesland, macht man das dann, die ist ja eine Vierländeranstalt und ich habe das erst für Mecklenburg-Vorpommern gemacht, dann für Hamburg, so Spontanreportagen, morgens jemanden angequatscht, hey, können wir deinen Tag begleiten und daraus dann eine halbe Stunde gemacht, das war sehr schön, aber es ist auch so interessant, man wird ja, das klingt fast enttäuscht, wenn du sagst, es gibt da so eine Fernsehlücke, so ein paar Jahre, wo gar nichts ist, weil die Leute, aber das merke ich auch, wenn ich so Leute treffe, die dann sagen, du machst gar kein Fernsehen mehr, ne? Oder du machst gerade kein Fernsehen und dann legen sie den Kopf so ein bisschen zur Seite und du weißt, dass sie am liebsten sagen, es tut mir echt leid.
Ja, aber solche Leute triffst du doch gar nicht mehr.
Doch, solche Leute trifft man.
Wirklich, immer noch?
Ja, weil das sind aber auch Menschen, die sagen, hättest du nicht Lust, mal wieder Fernsehen zu machen? Und die gar nicht merken, dass das eine Frage ist, die gar keinen Inhalt in sich trägt. Ne? Also denn was heißt das denn? Einmal durchs Bild laufen oder Leute nach der Seele von Pflanzen fragen oder sich dabei filmen lassen, wie man sich an- oder auszieht oder Filme oder Zimmer streicht oder so. Es muss ja auch irgendeinen inhaltlichen Bezug geben.
Ja.
Und das finde ich, aber irgendwie ist dieses Fernsehen machen offenbar so eine so eine Sache, die Menschen so adelt, die sie zu etwas Besonderem macht.
Da schwingt ja auch immer ein bisschen mit, oder schwingt auch immer so ein bisschen der Glaube mit, als dass man das selber in der Hand hätte sozusagen. Also es ist ja
das
auch,
kommt noch hinzu.
Das kommt ja auch noch dazu. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als du diese Sendung beim RBB gemacht hast.
Stadtrat Hund.
Genau, Stadtrat Hund. Da, als die abgesetzt wurde,
oh, da war ich
hast
sauer.
Du dich mega aufgeregt. Oh. Ich weiß noch, auf Facebook hast du dann so einen Rant geschrieben, hast du gesagt, irgendwie diese Vollidioten,
ja.
Die würden Qualität nicht mehr erkennen, wenn man sie damit verprügeln würde, so in etwa. Das fand ich sehr interessant, dass du da so dir so Luft gemacht hast.
Das ist, ich bin kein Nestbeschmutzer, ich bin aber auch jemand, der nie begriffen hat, warum man nicht schlecht über Tote reden soll.
Ja.
Also wenn die scheiße waren, dann warum nicht?
Hitler.
Zum Beispiel. Ja. Apropos Hitler. Also ich habe das nicht verstanden. Ich habe diese Sendung Stadtrat Hund war, selbst wenn man mich richtig scheiße gefunden haben sollte, gab diese Sendung immer noch genug her, um sie schön zu finden.
Ja.
Sie war von allen gewerkt, sie war toll gedreht, sie war toll geschnitten. Es gab Bilder von Berlin. Ich habe so viele Leute, die ich aus der Hörbar eingeladen habe und die sich bereit erklärt haben, mir einen Teil von ihrer Stadt zu zeigen, nämlich Berlin. Und das wurde noch teilweise animiert durch Grafiken. Leute haben unglaublich viel über die Stadt gelernt, neue Ecken kennengelernt. Ich werde da heute noch drauf angesprochen, ganz oft.
Ja.
Und jetzt wird es doch nestbeschmutzend. Ich habe auch in der Zeit, als ich noch Fernsehen geguckt habe, den RBB, ich konnte das nicht ertragen, weil so es gibt so wenig, finde ich, das ist schon eine Kunst, wie wenig dieser Sender diese abwechslungsreiche, wilde, schmutzige, lustige, internationale Stadt abbildet.
Ja.
Das ist schon eine Kunst, verdammt. Ja. Und ich weiß, natürlich gibt es ein paar tolle Redakteurinnen und Redakteure, die ich kennengelernt habe dort, aber die das offenbar nicht wirklich durchsetzen konnten. Und mit einer neuen Intendantin, die kam, Frau Schlesinger, wurden dann eben so ein paar Sendungen abgesetzt, zu denen auch die Formate von Max Mohr gezählt haben. Und das sind einfach wirklich die wenigen Sendungen gewesen, die ein bisschen diesen Mief mal nicht hatten, die so ein bisschen treibender waren, ein bisschen abwechslungsreicher, ja. Ich meine, Bauer sucht Kultur. Das ist schon, also ne, mach mal für Brandenburg ein Format, das auch richtig interessant ist und frisch wirkt und so weiter. Und er hatte drei Formate, die sind alle gestorben mit einem Schlag. Und meins auch. Und da habe ich mich absolut aufgeregt. Und wie du merkst, könnte ich das jederzeit wieder tun. Ja. Total.
Ich habe mal für den RBB eine Sendung inszeniert. Ich glaube, quasi Regie gemacht. Die war auch schön. Und die haben sie dann auch nicht weitergeführt. Kunst für uns hieß die. Wo quasi die Prämisse war, jemand sagt, ich hätte gern Kunst, aber ich kenne mich nicht aus, helft mir. Und dann
Super.
Sind wir mit dem zu zwei, drei Künstlern und Galeristen in Berlin gefahren. Und dann am Schluss hat er sich eins von den Stücken ausgesucht, die wir ihm gezeigt haben, sozusagen.
Schöne Idee.
Ja, da habe ich tolle Künstler entdeckt. Deren Namen ich jetzt gerade in diesem Moment vergessen habe, aber einer hat immer wie heißt er nochmal, Gregor Hildebrand, so, toller Künstler, der damals immer Bilder gemacht hat, heute nutzt er auch andere Materialien, aber der hat Lieder auf eine Kassette aufgenommen, endlos, hat dann das Band aus der Kassette gezogen und das auf Leinwand geklebt. So ganz eng aneinander, dass man so eine schwarze, diffuse Fläche hatte. Und das Bild hieß dann wie der Song, der auf dem Band ist. Also man muss es ihm glauben.
Ja.
So was liebe ich immer bei Kunst, wenn ich was glauben muss, sozusagen. Und es war ein super Typ. Da erinnere ich mich gerne zurück, aber ist auch nicht weitergegangen, die Sendung. Es gab dann auch, wenn wir aber schon mal dabei sind, übers Fernsehen zu meckern, gab es auch noch eine Sache, über die ich mit dir noch reden wollte. Weil das fand ich extrem mutig von dir. Und zwar, als du den Talk der Woche gemacht hast bei Sat.1.
Oh Gott, ja.
Das war ja eine explizit sehr politische Show. Die ist ja dann auch zum Wahlkampf sogar gestartet, weil man gesagt hat, den nehmen wir jetzt mit. Und dann hast du mal irgendwann im Interview gesagt, das Schlimmste für dich wäre gewesen, als du Gysi und Söder da hattest, die so aufeinander losgegangen sind und du bist hier vorgekommen, als wärst du
wie so eine kleine Töle, wie so ein Clever. Absolut.
Wie schlimm war das, war diese Episode für dich? Ich will jetzt keine Wunden aufreißen oder so, aber.
Du reißt keine Wunden auf. Ich weiß halt nicht, ob das, wenn du sagst, das ist interessant. Ich hätte mich niemals für eine politische Talkshow.
Deswegen ist das ja so interessant, dass du das
gesetzt. Also ich weiß, ich war zu dem Zeitpunkt schon, das ist jetzt, wie lange ist das her? 13 Jahre ungefähr.
15 Jahre.
15 Jahre. Ja. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon ziemlich genau, was ich kann und was ich nicht kann. Was nicht bedeutet, dass man auch neue Sachen irgendwie.
Na klar.
Aber ich war überhaupt auch gar nicht im Gespräch. Ich war als Sprecherin bei Sat.1, ich hatte meine Radiosendung, es war alles gut. Und ich war mit jemandem zusammen, der zur Programmgeschäftsführung gehörte und der sagte, Betty, wir wollen, Sat.1 hat ein neues Projekt, das muss top secret sein, weil es lange nicht gestartet und die Presse wird sich drauf stürzen, wenn es soweit ist und so weiter. Das darf nicht nach draußen dringen. Also wir brauchen aber fürs Casting Leute, auf die wir zählen können, die loyal sind. Bist du bereit, dich als Gesprächspartnerin zur Verfügung zu stellen? Ja. Ich habe gesagt, ja klar. Ich habe noch Moderatoren vorgeschlagen. Volker Wiebrecht kam, ich glaube sogar Jörg Thaddäus. Es wurden unglaublich viele, Ulrich Mayer, ganz viele auch namhafte, meist Männer. Ja. Gecastet. Man muss dazu wissen, dass Sat.1 zu dem Zeitpunkt einen neuen Programmdirektor hatte, nämlich den Roger Schawinski, der aus der Schweiz kam. Ja. Und der einen Erfolg hatte, von dem man sich jetzt streitet, ob das der Vorgänger irgendwie eigentlich gesät hat oder ob das irgendwie nun seine Früchte waren, die er ernten konnte. Dieses, nicht Ugly Betty, wie hieß das denn? Plötzlich gab es was bei Sat.1 funktionierte.
Verliebt in Berlin.
Die ganze Welt stand Kopf, weil Sat.1 plötzlich einen Hit hatte. Ja. Sat.1 hatte nie einen Hit, ja? Und
redet man heute noch auf den Gängen.
genau. Und so, und der war nun, das ist ein Schweizer Medienmacher, das ist tatsächlich so ein Sonnenkönig, auch so ein Visionär in seinem Bereich, der hat damals viel losgetreten und macht er vielleicht auch heute noch, ein sehr selbstsicherer Mann, und der hatte sich nun in den Kopf gesetzt, Talk zurückzuholen zu Sat.1. Ja. Und in diesen Runden, an denen ich teilnahm, als Gesprächspartnerin, er kam immer nach diesen Runden und sagte, ja, das haben Sie aber gut gemacht, als hätten Sie nicht, machen Sie das öfter, oder? Und ich habe dann so gesagt, ja, nö, aber ich habe auch selbst schon was moderiert, aber das ist ja nun gar nicht meins und Politik und so, bin ich nicht beschlagen und so. Und dann, nachdem ich das dritte oder vierte Mal dabei war, hat er gesagt, jetzt habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass Sie das mal machen müssen. Und dann habe ich gesagt, glauben Sie mir, das ist nicht das Richtige für mich, glauben Sie es mir einfach. Ja, weiß ich aber nicht. So, das kann man erst wissen, wenn man es probiert hat. Entschuldige alle Schweizer, die das jetzt hören, oder alle, die einfach nur denken, versuch's doch nicht. Ich höre jetzt auch auf. Ich habe mich dann so ein bisschen bequatschen lassen und habe dann gedacht, okay, gut, sieht ja keiner. Er wird sehen, dass das nicht ist. Und nicht mal, und bei meinem Leben, ich schwöre es, nicht mal, Klammer auf, aber vielleicht ja doch, Klammer zu, wirklich nicht. Aber ich habe es dann gemacht, weil mein Freund Nick auch sagte, wenn du das, der wird keine Ruhe geben, bis du das irgendwie mal gemacht hast, mach's doch einfach. Und ich fand dieses Casting nicht mal besonders gut, aber es hieß, nee, das ist doch prima und wir stellen dir eine gute Redaktion zur Seite. Und dann fing ich an, zum ersten Mal so darüber nachzudenken, ob ich das wirklich machen sollte. Und ich habe gesagt, Leute, ich bin überhaupt niemand, der sich mit Politik auskennt. Und alle haben gesagt, ja, aber das ist ja Gesellschaftspolitik. Ja, okay, ist klar. Und dann habe ich gesagt, was bedeutet das? Es ist Superwahl, ja. Superwahl, ja. Nein, aber weißt du, Gesellschaftspolitik bedeutet, wir reden über Abtreibung und über Organspenden und über solche Sachen, da kannst du doch mitreden. Und dann habe ich gesagt, ja, was heißt mitreden? Aber ja, da habe ich zumindest eine eigene Meinung und denke, dass ich mir den Rest draufschaffen kann. Aber wenn es jetzt darum geht, was hat denn das Strukturpapier der SPD vor 4 Jahren, interessiert mich nicht mal, muss ich sagen. Ja. Wirklich nicht. Kann ich mir auch nicht draufschaffen, vergesse ich gleich wieder. Perlt an mir ab. Ja, nee, das alles so. Und dann fingen auch meine Freunde an, mir zu sagen, ey, bist du bescheuert, mit dir das nicht zu machen? Und plötzlich dachte ich, ich kann meinem eigenen Instinkt nicht mehr trauen.
Verstehe.
Weil das kennen sicherlich auch mehr Menschen, dass sich das so gleich anfühlt. Dieses Gefühl, ob man sich jetzt überfordert fühlt oder eine Herausforderung, wo man so denkt, oder ob der Instinkt sagt, nee, lass mal, es fühlt sich schlecht an. Es ist hat irgendwas mit der Magengrube zu tun. Und ich konnte es nicht mehr auseinanderhalten. Ich wusste nicht, bin ich einfach zu feige oder sagt mein Bauch mir, nee, lass mal. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn meine Freunde sagen, probier es aus, wir trauen dir das zu. Okay, so, es ist gesellschaftspolitisch, haha, Organspenden, ich komme. So, ja, das war der Anfang vom Ende. Du kannst dir nicht vorstellen, also letztendlich, ich sitze ja hier und ich habe es überlebt und es war auch wirklich gar nicht so schlimm, da wieder rauszukommen, den Kopf da aus der Schlinge zu ziehen. Aber und im Nachhinein denke ich auch, ja, das wird wahrscheinlich sehr mutig gewesen sein, aber Gott sei Dank habe ich nicht gespürt, auf was für ein Desaster ich mich da eingelassen habe. Es fing jedes Mal zu einer anderen Uhrzeit an. Es wurde bewusst gegen Sabine Christiansen gesetzt.
Oh Gott. Ja,
okay. Voller Hybris dachte man, der jagen wir jetzt mal mit einer anderen Frau was ab. Und sie haben es wirklich immer verschoben, die Anfangszeiten. Es waren hochkarätige Gäste da, das kann man nicht anders sagen. In der ersten Sendung war Otto Schilly, Giovanni Di Lorenzo und Harald Schmidt. Ja. Und wie du sagst, Gösi und Sida. Oh, das ist eigentlich schön, oder? Gösi und Sida, zwischen Gösi und Sida zu sitzen. Ah ja, gut. Ich habe Schawinski nach der ersten Sendung gesagt und nach der zweiten nochmal, noch ist es nicht zu spät. Bitte nehmen Sie eine andere Moderatorin. Das wird nichts. Ja. Das ist wie eine Ehe, bei der man merkt, nee, das lass uns so Britney Spears und die doch mal einmal so für 24 Stunden jemanden geheiratet.
Ja, Jason Alexander hieß.
Warum weiß man sowas?
Ich habe mir es immer gemerkt, weil er genauso heißt wie der Typ aus Seinfeld.
Aha.
Der Kleine aus Seinfeld, der ist ja auch Jason Alexander. Und deswegen habe ich immer gedacht, oh, lustig, der heißt genau wie der.
Ah, gut, gut. Rick Pepino weiß ich noch. Weißt du noch, wer das war?
Rick Pepino?
Das war der erste Mann von Heidi Klum. Warum weiß ich das? Stimmt. Das war dieser Friseur mit den kurzen grauen Locken. Fürchterlich, ich interessiere mich überhaupt
Name,
nicht.
Rick Pepino. Rick Pepino.
Also Gösi Sida und ich dazwischen und nach 10 Ausgaben war Schluss.
Es war ja auch, glaube ich, ein bisschen das Problem, wenn du jetzt sagst, jedes Mal zu einer anderen Uhrzeit gesehen, das ist ja der Tod einer jeden Fernsehsendung, weil man ja immer sagt, der Zuschauer lernt so eine Uhrzeit und wenn das da nicht kommt, dann ist er beim dritten Mal weg sozusagen. Sowas habe ich auch schon mal erlebt, aber was ich auch interessant finde ist, wenn ich jetzt so alte Pressemitteilungen über die Sendung gelesen habe oder so, zum Start dieser Sendung, die wurde ja von Anfang an als Nachfolge von Talk im Turm positioniert. Und Talk im Turm, für die Leute, die es nicht wissen, war so in den 90ern, galt das als die größte Polit-Talkshow im deutschen Fernsehen.
Sandra Maischberger, ja, genau. Die auch erstmal total kämpfen musste gegen diesen alten weißen Mann, wirklich alten weißen Mann.
Ja, absolut.
Und wo du es jetzt sagst, ich weiß noch, als es losging, es war eine irre Presse und der großartige Stefan Niggemeier, der irgendwie ein Night Talk-Fan war oder weiß ich nicht, der irgendwie mit sehr viel Wohlwollen begleitet hat, was ich bis dahin gemacht hatte, hatte ein hymnisches, einseitiges Interview, also ein Artikel über mich geschrieben, so nach dem Motto, toll, jetzt geht's los und es wird ganz anders und weiß ich nicht mehr. Und ich weiß so, ich habe mich nämlich auch bei ihm entschuldigt, ja, weil wir haben uns auch mal kennengelernt, aber es tat mir so leid, weil ich dachte, der ist so in Vorleistung getreten. Und ich habe so schlecht abgeliefert, weil ich einfach nicht die Richtige war. Ja. Das tat mir wirklich leid. Ja, aber es war so.
Du hast es Gott sei Dank überlebt.
Ja.
Du warst auch mal beim Promi-Dinner, ne? Habe ich gesehen.
Habe ich heute mit jemandem drüber gesprochen?
Weil ich hab das Einzige, was ich dazu gefunden habe, war ein Foto online mit dem Essen, das du gemacht hast, mit einer Lauch, irgendeine Pasta mit so einer grauen
sehr
Soße
gut,
oder so.
Sehr gut, graue Soße.
Ja, also graue Fotos, das Soße. War schlecht fotografiert natürlich.
Ja, das war so, dass Jörg Thaddäus mich anrief. Ja. Und sagte, sag mal, ich bin angefragt worden und ich kann mir so eine Runde zusammenstellen. Und ich kannte die Sendung gar nicht. Ja. Und hätte ich sie, die war auch damals noch nicht so, ich weiß nicht, gibt es die noch?
Ich bin gar nicht so
wie
sicher.
Also es gibt ja nichts mehr, was ich gemacht habe. Also insofern würde es sie wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber ich weiß nur, ich kannte sie nicht und sie war gerade so im Entstehen. Und hätte ich gewusst, dass das aber so ein heiliges Kalb war, hätte ich das natürlich überhaupt nicht gemacht, weil ich keine gute Köchin bin. Aber Jörg sagte, ich habe die Möglichkeit, mir eine Runde zusammenzustellen. Arthur Abraham, der Boxer, wird dabei sein. Andrea Schneider von Geschwister Pfister. Und du, und es gibt 8.500 Euro. Ja. Und ich so, alles klar.
Ja,
natürlich,
Runde.
Hallo. Weil wir sehen uns, wir haben Spaß, wir essen und es gibt ganz viel Geld dafür. Natürlich mache ich das.
Habt ihr auch gut harmoniert?
Absolut, total. Also ich kannte Arthur nicht und ich kenne ihn auch heute nicht sozusagen, aber ansonsten mit Andrea und Jörg natürlich. Wir kannten uns ja vorher auch schon. Wir hatten richtig Spaß. Und das war übrigens Pasta mit Thunfisch, Porree
war es, genau.
Kapern, Sahnesoße, Frischkäse, lecker. Und das Dessert war ein hervorragender Grießpudding mit frischen Erdbeeren, aber nach einem ganz alten Rezept. Ich habe das am Vortag schon zubereiten müssen, damit die das bloß nicht filmen. Es war eigentlich Landliebe. Ich weiß noch, dass ich Weil ich dachte so, oh scheiße, ey, wenn dieses Dessert jetzt irgendwie, wenn das jetzt irgendwie in die Hose geht, au weia. Dann habe ich gedacht, gut, dann kaufe ich doch was, was ich ganz lecker finde. Ja. Tu so und zermansch das so, als wenn das ganz frisch wäre. Ich glaube, dafür kann ich jetzt auch nicht mehr verklagt werden.
Na, wahrscheinlich
nicht. Und ich weiß auch, dass ich nachts nochmal rausging zu der gelben Tonne und dass ich die 6 leeren Landliebe-Grießpudding-Dinger nochmal so mit spitzen Fingern habe ich den anderen Müll genommen und habe die so ganz nach unten und das andere Zeug, den anderen Müll da so drüber, damit bloß niemand das sieht, ja.
Was haben die Leute denn über deinen Grießbrei gesagt?
Weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, ich bin zusammen mit irgendjemandem auf dem dritten Platz gelandet.
Ich war auch mal, als ich in München studiert habe, war ich auch beim Promi-Dinner dabei.
Na guck, mit
und,
wem?
Mit Michaela May, damals Polizeiruf,
ja.
Polizeikommissarin, Nicole Belzer-Böttcher. Tochter von Grit Böttcher und auch Viva 2 Moderatorin früher gewesen. Mhm. Und dem Sohn von Blackie Fuchsberger, Tommy Fuchsberger.
Ja, der ist
gestorben vor ein paar Jahren.
Doch,
genau.
Der war,
und wir waren den ersten Abend bei Tommy. Der hat dann so ein Essen gemacht, das die ganze Zeit immer so ein bisschen so, ich finde das schönste Wort ist tatsächlich ein englisches in dem Fall, bland. Das hat immer so bland geschmeckt. Also so ein bisschen nach nix. So, ne?
Was war's denn?
Also ich weiß gar nicht mehr, er hat irgendeinen Fisch gemacht als Hauptgang, Vorspeise weiß ich schon fünfmal nicht mehr, irgendeinen Fisch gemacht und hat irgendwie irgend so ein Grießpudding oder irgendwie sowas als Nachtisch gemacht. Er hat dazu aber kalte Ente, heißt es glaube ich, serviert. Das ist so ein Sektmischgetränk irgendwie, was so ein altes 80er Jahre Münchner.
Sektschorle vielleicht.
So ein etwa irgendwie so, ich glaube es heißt kalte Ente oder tote Ente oder so. War mega lecker, das fanden wir alle total geil. Und wir haben uns super verstanden ab dem ersten Moment. Wir haben dann nur das Essen so ernst genommen bei ihm und haben das irgendwie so, ja, es hat nicht so toll geschmeckt und so. Und er hat dann am Schluss, war dann seine große Überraschung, es gab so flambierte Früchte irgendwie zum Nachtisch. Und seine große Überraschung war, das war ein Diabetiker-Essen, weil er ist ja Diabetiker gewesen.
Ja, stimmt.
Und hat uns dann so ein diabetikergerechtes Essen gemacht. Aber niemand sagte, dass Diabetiker keinen Geschmack haben müssen oder so. Also war so ein bisschen, er hat auch nicht oft gekocht, er wollte uns das so ein bisschen beweisen. Und es hat leider nicht so gut geschmeckt, deswegen hat er da so ein bisschen einen Punktabzug bekommen. Aber wir haben uns alle vier so gut verstanden, dass die kommenden Tage wir uns alle immer die gleiche Punktzahl gegeben haben, ohne uns abzusprechen.
Oh, ist das toll.
Und weil wir uns so geliebt haben und so ineinander verliebt haben, dass wir das Essen von jedem dann toll, die Michaela und Nicole und auch Tommy, die fanden dann mein Essen so toll. Und ich hab Saltimbocca gemacht, weil ich das schon immer relativ gut konnte. Und dann als Nachtisch so Profiterol selbst gemacht.
Hallihallo.
Die waren so ein bisschen nicht hundertprozentig gelungen, aber weil wir uns halt so mochten, haben wir uns irgendwie gute Punkte gegeben. Dann gab es bei Nicole, weiß ich gar nicht mehr, aber wir haben uns dann wirklich nur noch jeden Abend betrunken bei den Personen, bei denen wir waren und haben nur noch den ganzen Abend gelacht und dieses Team war, glaube ich, echt abgefuckt, dass wir uns so gut verstanden haben. Ich glaube, die Leute haben irgendwann gedacht, dass wir uns abgesprochen haben, aber es war wirklich, und was das Allerkrasseste war, man hat ja immer diese Vorgespräche geführt nachmittags, bevor man irgendwo hingefahren ist und man wird ja immer gefragt, wie stellst du dir das bei dem zu Hause vor oder bei der zu Hause, wo ihr heute Abend seid.
Ja.
Und mir hat dann der Redakteur nachher gesagt, er wäre so baff gewesen, dass ich bei jedem immer 100% richtig gelegen hätte. Weil ich kann mir offensichtlich einfach sehr gut vorstellen, wie sich die Leute einrichten. Mhm. Weil so bei Tommy Fuchsberger habe ich sofort gesagt, naja, bei dem wird viel weiß sein, wahrscheinlich ein bisschen Fliesen, wird wahrscheinlich ein weißer Flügel irgendwo rumstehen, weil der ja Musiker war und so. Und war dann auch genau so eine klassische 80er Jahre Grünwald-Villa. Aber es war so ein lieber Kerl, der hat mir auch eine alte Single von sich am nächsten Tag mitgebracht, die er dann so signiert hat und so. Weil er, ja, du bist doch so ein Popmusik-Fan und so.
Ja, schön.
Das war echt total toll. Also es war wirklich, für mich war es so ein schönes harmonisches Erlebnis. Und dann, wie du sagst, am Schluss irgendwie auch noch Geld dafür bekommen und 4 lustige Abende gehabt, in denen man irgendwie an 3 bekocht wurde. Das fand ich auch echt eine super Erfahrung. Das hat so Spaß gemacht. Toll war das. Ich habe dann immer, es gab dann eine Folge, die ich wahnsinnig gerne geguckt habe mit Bruno Ayron in Wien. Gab es so eine Folge. Weil es hat mir dann auch ein Redakteur dann erzählt, Bruno Ayron, ich glaube dann hier dieser Opernball-Dude aus Wien, weißt du?
Mörtel.
Ja, Mörtel, der Lugner oder wie er heißt. Und dann noch 2 Leute. Und die Sendung ist total eskaliert. Am Schluss waren sie bei irgendwie zu Hause. Ich glaube, am Schluss waren sie bei Lugner zu Hause, haben sich dann die andere Frau, die noch dabei war, und die Jungs angefangen, ihre Kleider anzuziehen. Und am Schluss sind alle besoffen in den Pool gesprungen und so. Und es war wirklich so, wurde mir dann erzählt, der Producer der Sendung hat dann beim Chefredakteur angerufen, während die gedreht haben, hat gesagt, ich habe hier keine Kontrolle mehr. Ich weiß nicht, was die hier machen.
Scheißegal, halt drauf, Kamera halt drauf. Na klar.
Das war wirklich, sehr, sehr sehenswert.
Bei mir hat sich mal vor laufenden Kameras ein Typ gerecht dafür, dass ich ihn abserviert habe.
Wie? Was hat er
wirklich gemacht? Wirklich, der war in so einer Castingagentur für Talkshow-Gäste. Das war ein sehr hübscher Kerl. Ja. Und der war dann Podiumsgast für so ein Thema irgendwie, blonde Frauen sind doch echt nur doof oder irgendwie so eins dieser Themen, die es dann bei TM3 gab. Ja. Und ich hatte extra noch zu meiner Kollegin gesagt, befrag du den mal, damit der sich nicht so unter Druck fühlt. Weil ich habe damals gesagt, hier, pass auf, jetzt ist gut und ich habe mich nicht in dich verliebt und so. Und der soll nicht denken, dass ich das jetzt vor. Und es war so ein stolzer Mann. Und ja, alles klar. Und dann am Anfang so noch so ganz normal und ich starte meine Position im Publikum und habe dann da Leute befragt zu dem und dem. Und plötzlich höre ich so, wie der zu meiner Kollegin sagt, ja, naja. Ich meine, sie müssen sich ja ihre Kollegin Farust nur angucken. Die ist ja, hat sich ja auch irgendwie hochgeschlafen und ist ja auch mit vielen Regisseuren im Bett gewesen und so. Und ich war so, what? Was? Und der hörte gar nicht auf. Und alle und die Regie so, ganz ruhig bleiben, so im Ohr. Und das Publikum, wie bei so einem Wimbledon-Match, ja. Die guckten immer von zu ihm, zu mir. Ja. Und ja, ganz heftig, also wirklich eine heftige Nummer. Die Sendung ist dann nicht ausgestrahlt worden, aber das zeigt, also es ist eine teure Suppe, ne? Sowas nicht zu machen, ist eine wirklich teure Suppe, so eine Produktion. Aber das war wirklich, es war unglaublich.
Was für ein weirder
Rat. Ja, was für ein Arschloch. Ja,
total. Hammer. Fragile Männer-Ego ist immer ein großes Problem. Du wolltest als Kind so sein wie Paula. Daktaris Tochter. Daktari, war das mit dem schielenden Affen?
Ja, das war...
Nee, der schielende Löwe.
Der schielende Löwe, genau. Und wie hieß denn nochmal der Affe?
Clarence,
der
oder?
In Clarence war der Löwe.
Ah ja.
Cheetah, nee, weiß ich nicht mehr. Ja, Paula.
Weil du das so toll fandst, in so einem Dschungel.
Nee, weil ich ihre Haare so schön fand. Ah, ja. Und ihr Gesicht.
Das ist viel besser.
Die hatte sowas Tippi Hedren-mäßiges. Ja. Weiß ich jetzt. Also, ja. Ich weiß nicht mal, ob ich sie jetzt auf einem Foto erkennen würde. Aber damals war das so, ich fand ihn markant. Ich hätte ihn auch als Vater sofort genommen. Und sie, ja, ich fand die gut.
Du hast mal so einen Fragebogen ausgefüllt. Ich glaube, da habe ich sogar auch diese Daktari-Sache gesehen. Da waren ein paar interessante Sachen. Zum Beispiel, wurdest du nach deiner...
Oh Gott, wenn du jetzt schon lachen musst.
Das fandst du witzig. Es ist aber auch sehr niedlich, auf eine Art. Du wurdest nämlich gefragt, was so deine Versuchung sei. Und da hast du gesagt, einen Nachmittag bei IKEA und H&M.
Oh nein, von wann ist der denn, der Fragebogen? Weißt du, kannst du das sehen?
Ich weiß nicht, 15 Jahre oder irgendwie sowas, 10, 15 Jahre oder so?
Also 10 nicht, ganz sicher nicht. Ja. Also der muss schon ein bisschen sehr viel älter sein eigentlich. Weil ich das, also nicht, dass ich mich davon irgendwie los spreche. Ich glaube auch tatsächlich, ohne dass ich diese beiden Konzerne, die ja irgendwie auch
irgendwie zusammengehören auch, ne?
Ja.
Ich glaube, wenn man eine IKEA Family Card hat, kriegt man auch Vergünstigung bei H&M.
Gelbe T-Shirts billiger oder so, ne?
Oder
das habe ich einmal, das ist passiert. Ich war bei IKEA und ich habe danach eins meiner ersten Facebook-Postings abgesetzt. Ja. Ich habe noch nie so viele Likes gekriegt wie für diese, weil ich habe geschrieben, nie wieder im gelben Pullover zu IKEA.
Ja.
Ja, weil natürlich alle kamen und mich irgendwas gefragt haben nach Snöre, Möhre. Und das war als Charlie Hebdo passierte. Ich habe das nicht mitbekommen.
Ach, krass.
Alle Welt so, oh Gott, was passiert noch? Und Massaker und schlimm, so, so, so schlimm. Ja. Und ich so, dumm, nie wieder im gelben T-Shirt zu IKEA. Oh Gott, wie unangenehm war mir das im Nachhinein. Let's face it, gäbe es diese beiden Firmen nicht, säßen wir wahrscheinlich immer noch in diesen piefigen, blöden Klamotten, auf blöden Möbeln,
Barock,
die wir von unseren Eltern gekriegt und vielleicht noch irgendwie fancy angestrichen hätten oder so. Also letztendlich waren es die Skandinavier, die uns gerettet haben was so Geschmack angeht. Ja. Und es geht mir jetzt noch so, wirklich Leute, kauft bei Möbelroller oder kauft auf Flohmärkten oder wie diese anderen Möbelkraft, es ist mir scheißegal. Ich möchte hier überhaupt gar nicht die Werbetrommel für IKEA rühren und die sind ja auch so reich und haben mir auch Dreck am Stecken und bla. Aber ich war neulich gerade erst wieder da. Und ich muss sagen, in diesem Sortiment sind nach wie vor so 2 oder 3 Sachen, die ich, wo ich so denke, wow, das ist einfach, das ist, die haben ganz tolle Designer manchmal dabei. Ja. Das sind wirklich so Stücke, bei denen du jetzt schon siehst, das werden so Klassiker. Mhm. Mein Gott, wunderbare Formen, gut verarbeitet. Auch viel Schrott, auch viel Hässliches. Also ich glaube, ich kenne in meinem Leben gibt es, ich fange sofort auch an zu transpirieren, wenn ich an diese 3 parallelen geschwungenen Wellenspiegel denke.
Die sind ganz schlimm. Das
die stimmt. In allen möglichen Hotelfluren und in den Arztpraxen und wo die nicht überall sind.
Die sind oder, die Hölle, das stimmt.
Oder diese stumpfen, auch länglichen, bunten Glasvasen, wo dann so auch so vertrocknete, da sind sie wieder, die staubigen Stoffsonnenblumen drin stehen, ja. Was für eine Scheiße. Also es ist nicht alles nur schön. Es ist nicht alles nur schön gewesen. Aber ich finde da, ja, es gab schon. Und es gibt natürlich, das mag ich so sehr, dass diese blaue Tasche, die sagt alles, was in dieser blauen Tasche schon bewegt wurde. Ja. Da wurden Umzüge gemacht. Da wurden Kinder getragen drin. Ja. Da wurden wahrscheinlich auch Leichenteile transportiert. Da wurde... Diese blauen Taschen sind universell, dieses Blau, und es ist nicht geändert worden. Es gab mal eine Zeit lang so Varianten, da habe ich die Luft angehalten und gedacht, bitte macht es nicht. Bitte macht es nicht, bitte ändert es nicht.
Ja, ja.
Und es ist wirklich gleichbleibend seit, ich weiß nicht, 40 Jahren.
Es gibt ja die Tüten für im Markt sind immer gelb.
Sehr gut.
Die man mitnehmen kann. Also
du hast das Prinzip begriffen.
Das hat mich auch lange Zeit gekostet. Sie haben jetzt noch zum Pride Month, gab es auch Regenbogentaschen zum Mitnehmen. Die sind auch sehr schön. Aber tatsächlich die Ikonografie dieser blauen Taschen mit den gelben Griffen ist einmalig.
Also ich bin tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht, um ganz toll rüberzukommen, aber es muss länger her sein, weil mein Leben eigentlich nur aus Secondhand-Sachen besteht. Ja. Sowohl Möbel als auch Klamotten. Ich kaufe so selten irgendwas neu, also so Küchengriffe zum Beispiel. Deswegen war ich jetzt da für meine Küchenschubladen. Ja. Die brauchte ich jetzt neu, aber weil ich da nicht 40 identische bei eBay Kleinanzeigen finde im Zweifel, ja. Aber ansonsten.
Letzter Preis.
Das müsst ihr abonnieren, wenn ihr bei Insta seid. Ihr müsst Best of eBay Kleinanzeigen abonnieren. Es ist nicht zu fassen. Das ist wie so ein Adventskalendertürchen, das man jeden Abend aufmachen kann und lesen kann, was Leute teilweise schreiben.
Das stimmt.
Ich piescher mich ein, wenn ich darüber nachdenke. Das ist so, 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 so lustig. Und ansonsten kann ich nur sagen, meine große Versuchung ist einfach eBay, seit es das gibt. Ja, das ist wie der 24-Stunden-Flohmarkt rund um die Uhr, der überall da ist, wo ich ihn haben will.
Ja.
Und Flohmärkte sind für mich, das ist meine große Versuchung.
Ah, für mich auch. Ich liebe Flohmärkte
so sehr. Ich liebe sie so sehr.
Was ist der beste Flohmarkt? Ich habe einen Geheimtipp, den sage ich dir aber erst, wenn wir mit der Sendung fertig sind.
Gut, in Ordnung.
Damit der nicht so überlaufen wird, weil natürlich nach diesem Podcast alle dann dahin fahren werden. Das wollen wir ja nicht.
Nein. Also. Ich finde aber auch, es kommt drauf an, letztendlich, ich bin komplett. Ich brauche nichts.
Ja.
Selbst meine große Wohnung ist, das ist alles gut. Ich brauche nichts. Ich kann nicht mal sowas sagen wie, ja, so eine Pfeffermühle wäre gut oder mal eine Lampe. Nein, ich habe alles.
Aber apropos Lampe, du hast in dem Fragebogen gesagt, der größte Lustkauf von dir wäre gewesen, als du Butter kaufen wolltest.
Oh, dann ist
Butter
die wirklich wahnsinnig.
Und
das
dann
ist sehr
eine riesengroße Lampe gekauft
genau.
hättest.
Genau, also eigentlich ist es so gewesen, dass ich losgezogen bin, um Butter zu kaufen. Und ich bin aus irgendwelchen Gründen im Karo-Viertel gelandet und ich wollte und ich habe mich dann piercen lassen. Und die Lampe habe ich dann später gekauft. Also das war genau diese Kette eigentlich. Absolut. Ich habe dann ein Bauchnabelpiercing mir machen lassen. Das war neu alles. Und über mir hockte also so ein Typ. Ich habe das in so einer Geschichte mal geschrieben, der aussah, als wenn er nachts Kinderblut trinken würde. Aber ich habe mich ihm total überantwortet. Der war zitterig. Seine Haut war grau. Der hatte ganz lange Zähne und auch nicht mehr alle, aber er hatte sowas Vertrauen, also so eine Ausstrahlung, sowas Vertrauenerweckendes, dass ich dachte, okay, was soll's, ja. Und dann hatte ich ich hatte einen ganz flachen Bauch zu der Zeit gehabt, irre flach.
Ja.
Und da hatte ich dann so einen Ring, fand ich gut. Das ist bis heute nicht zugewachsen. Ich zeige es dir nach dem Dir und Maria natürlich, ja, natürlich, nach dem Podcast.
Also ich war auch damals dabei, als Heike Makatsch sich ihr Bauchnabel piercen, was ja dann auch so ikonografisch wurde bei ihr als Girlie.
Ah ja, Girlism, das genau. War das Wort der Stunde.
Da war ich damals dabei, als sie sich das dann machen lassen in Köln, weil sie hat davon gehört und wollte das irgendwie machen lassen und dann Piercing-Studios wie heute gab es gar nicht. Wir mussten dann extra in so einen SM-Laden, weil das die einzigen waren, die das überhaupt angeboten haben und dann standen wir da zwischen Peitschen und Leder und Reitgärten und anderen Gerätschaften, um sich zu malträtieren und dann hat ihr diese starke pierste und tätowierte Frau dann gesagt, jetzt beruhig dich mal ein bisschen so und ich habe ihr dann Händchen gehalten, während sie dann da dieses Piercing geschossen bekommen hat. Aber die Frage ist ja, hast du dann noch die Butter gekauft?
Ja, bestimmt, aber bestimmt.
Und eine Riesenlampe hast du dann noch
gekauft. Ja, eine Riesenlampe, ich weiß gar nicht, wie ich die transportiert habe. Das ist Wahnsinn. Aber es ist auch so, plötzlich, ich habe zum ersten Mal Geld verdient. Ja. Das war, ich finde es so interessant, dass ich dieses Geld habe ich vorher überhaupt nicht vermisst. Also ich habe immer gejobbt, seit ich 15 bin, habe ich gejobbt. Aber als ich es dann hatte, wow, da habe ich mir erstmal einen Tisch gekauft, da habe ich mir Stühle gekauft, dann habe ich mir ein Fahrrad gekauft. So erstmal so ganz so Essentials. Und dann merkte ich, und ich habe ist das mein Konto? Mein Kontostand? Wie? Da sind 1500 Mark drauf? Und diese Lampe kostet 600 Mark? Dann kann ich mir die ja kaufen. Gut, dann kaufe ich mir die Tang. Zack. So eine riesengroße, geschwungene Eisenlampe mit das war auch so eine frühe 90er Ästhetik. Oh Gott. Ja.
Ich habe mir damals bei Viva mal eine Musikbox gekauft, weil irgendwer bei Viva, ich glaube in der Poststelle, hatte sich die gerade gekauft und hatte die da rumstehen und gesagt, ja, irgendwie nicht so cool und so. Und ich so, ich nehme die. Und dann habe ich ihm die abgekauft, habe ich ihm dann noch im Büro das Geld gegeben und dann musste ich ihn nach Hause bringen. Dann habe ich ein Taxi gerufen, weil ich ja keinen Führerschein bis heute habe. Und dann hat der Taxifahrer mir sogar geholfen, den ersten Stock hochzuschleppen. Und die war echt scheiße schwer.
Das glaube ich.
Und dann hatte ich plötzlich eine Musikbox zu Hause mit so alten Singles, so Smokey und sowas.
Also das ist auch so ein Ding, wo man sich so sagt, wenn man heutzutage als Frau zu einem Typen in die Wohnung kommt und der hat da so eine Musikbox stehen, Jukebox, oder was dann sozusagen die Entsprechung war, die vielleicht eher weibliche Entsprechung auf sowas, war dann so eine Schaufensterpuppe.
Ja.
Die dann irgendwie das war auch so früher Berlin-Style. Hey, ich habe jemanden kennengelernt, die ist total verrückt. Komm, wir gehen da mal hin. Ja. Und dann ist da in der Küche so eine Schaufensterpuppe und die trägt einen ganz großen Hut und so eine crazy große Sonnenbrille und zeigt so mit einem spitzen Finger nach außen in den Innenhof und trägt über dem Handgelenk, dass so eine Hand ist vielleicht abgebrochen oder so und trägt da so eine neonfarbene Handtasche. Das ist so eine Berlin-Fantasie der 80er Jahre.
Das ist auch heute noch, weil wir gerade eben darüber gesprochen haben, beim Frühstücksfernsehen. Ich glaube, es ist das Frühstücksfernsehen der ARD. Wenn die über Konzerte oder Popmusik oder solche Dinge berichten, dann haben sie die Rubrik Kult, heißt sie. Und die wird immer eingeläutet von so einem Trenner, wo auf so einem Berliner Hinterhof so eine Anziehpuppe steht mit so einem roten Glitzerkleid, wo man wirklich sieht, okay, das habt ihr vor 30 Jahren einmal aufgenommen, erneuert das doch mal bitte.
Das ist diese Derrick-Farbe, ja, weißt du? Eieiei.
Du hast mal in einem Interview gesagt, du könntest dir grundsätzlich Interviews mit jedem Menschen vorstellen, aber wen du auf gar keinen Fall jemals interviewen willst, weil du glaubst, dass er super ätzend ist, sei Roberto Blanco.
Ja, oh ja, gewundert, stimmt.
Wie kommst du denn darauf, dass der ätzend ist?
Finde ich gut, dass aber ich darauf gekommen bin. Es gibt sehr viele. Natürlich gibt es viele Leute, die ätzend sind, aber Roberto Blanco, glaube ich, ist ziemlich ätzend.
Aber hast du nicht, ich bin so fasziniert, ne, von diese Schlagertypen. Das ist ja so ein ganz eigener Schlag. Gerade diese Älteren, die das irgendwie schon seit Ewigkeiten machen. Die haben für mich ein unendliches Faszinosum. Jürgen Drews zum Beispiel. Was für ein Typ und was für ein Freak. Und der auch in jedem Interview nach 5 Minuten immer anfängt zu singen, weil er irgendwie gerade ein neues Single promoten will. Und aber trotzdem, man hat so das Gefühl, der hat so viel Geschichte und man ist so auf so eine gewisse Art herausgefordert oder fühlt sich herausgefordert, ein Interview mit denen zu führen, wo die mal so ein bisschen mehr von ihrer Story erzählen, als irgendwie nur diese Show-Persona zu offenbaren. Reizt dich das nicht?
Ich habe zweimal mit Jürgen Drews Interviews geführt. Einmal hatte ich ihn in der Hörbar und einmal habe ich noch so eine Tele5-Sendung gemacht. Ja. Ich bin diesem Charme nicht erlegen. Und ich finde den eher, also in der Hörbar war es so, dass ich Der Typ hat irgendwie so einen Bildungskomplex.
Ja.
Oder seinen eigenen Bio-Komplex, wie auch immer man das nennen will, weil es geht relativ schnell, da fängt er an zu erzählen, dass er eigentlich Medizin studiert hat. Und dieses Ein Bett im Kornfeld ist auch, das wird dann so geleugnet. Und eigentlich liest er auch nicht, also den Fokus, witzig, er hat den Spiegel Montagnachmittag schon gelesen. So. Also diese Sendung war wahnsinnig anstrengend, die liegt jetzt auch schon lange zurück. Ich verkürze das jetzt undankbarerweise auf die wenigen Sachen, die mir noch in Erinnerung geblieben sind. Ich weiß nur, dass es wahnsinnig anstrengend war und er war's. Vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Tag gehabt, er hat was Deprimiertes und Deprimierendes gehabt. Ich hatte den damals, das heißt gegen die Redaktion durchgesetzt, aber bei Radio 1 wird Jürgen Drews nicht gespielt. Und ich habe gedacht, ja, aber lasst uns doch zusehen, dass wir da wirklich Leute unterschiedlichster Couleur, die was mit unserer Alltagskultur zu tun haben. So. Und ich habe dann gedacht, also ganz ehrlich, das war so ähnlich wie mit Ilja Richter. Ja. Das sind einfach Leute, die über wenig Selbstironie verfügen. Vielleicht ist das heute anders. Vielleicht haben die sich auch verändert, vielleicht hat sich auch Ilja Richter verändert. Aber es hatte was irre Schweres, was ganz Tragisches und fast so eine gespielte Allergie, Ablehnung gegen das, was sie letztendlich bekannt gemacht hat. Ja. Was bei dem einen eben das Bett im Kornfeld war und bei dem anderen Disco war.
Ja.
Ne? Und bloß in jedem Satz und jedem Nebensatz noch irgendwas Feuilletonistisches einfügen, und irgendwas Schweres, um bloß auch ernst genommen zu werden, ne? Und sich nicht darauf zu verlassen, dass vielleicht auch die unterhaltsame und authentische Komponente ein Schlüssel sein kann, um interessant gefunden zu werden oder gemocht zu werden, ja. Tja, keine Ahnung. Und bei Roberto Blanco stellt es sich für mich ganz anders dar. Das ist für mich ein ganz unsympathischer, ätzender, und ich glaube, es ist wirklich, ich habe eine solche Abneigung gegen den, und ich habe auch, also ich kann jetzt die Quellen nicht benennen, deswegen fällt es auch schwer jetzt zu sagen, ja, und ich habe auch schon zwei Leute gekannt, die das bestätigt haben, aber das ist auch so ein Mann, wie ich ihn so, weißt du genau, wo er hinguckt und wie er ist und wenn junge Mädchen an ihm vorbeigehen, so, das ist, nein.
Fand ich auf jeden Fall interessant. Genauso interessant wie, ich habe ja eine interessante Sache von, nämlich deine Lebensweisheit. Was ist deine Lebensweisheit?
Oh, was ist sie denn?
Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du dich an die noch erinnern kannst, denn da hast du geantwortet, deine Lebensweisheit sei, man sollte einen Menschen nicht nach seinen Vorzügen beurteilen, sondern nach dem Gebrauch, den er davon macht.
Ah, das ist schön.
Von Rochefoucauld. Rochefoucauld, falls du das mal anwenden möchtest.
Naja, talk is cheap. Also das ist einfach so. Ja. Gibt eine Variante, wenn man so will, oder die Cousine dieses Satzes heißt, Liebe ist nicht, was man sagt, sondern was man tut. Und ich würde sagen, wenn ich nach einer Lebensmaxime befragt werde, dann wäre das zumindest so ein Ding, an das ich mich immer wieder versuchen würde zu erinnern oder mein Handeln darauf abzustimmen oder zu überprüfen, ob das noch so ist. Ich habe gerade, solche Sachen mache ich manchmal zum Bildschirmschoner, weil ich mich dann...
So Sprüche?
Ja, solche Sachen, weil ich die dann verinnerliche und weil ich mich dann eben, wie gesagt, erinnere oder überprüfe darauf. Momentan habe ich aber ein Zitat von Martin Suter. Ob es original von Martin Suter ist, weiß ich nicht mal, aber es ist in einem Interview aufgetaucht von ihm oder mit ihm. Der Versuch, sich keine Feinde zu machen, verdirbt den Charakter. Das finde ich auch sehr schön, weil ich einfach auch, wie viele glaube ich, bin eher konfliktscheu, ich versuche Konsens herzustellen, mir passiert es eher, dass ich Leute idealisiere oder glorifiziere und ich bin auch jemand, der sich sehr schnell entschuldigt, ein bisschen zu häufig vielleicht sogar. Und ich möchte lernen jetzt, auch an dieser Stufe in meinem Leben, wo ich jetzt gerade bin, dass ich tatsächlich es auch mal aushalte, viel mehr aushalte, dass da so ein Dissens ist oder dass ich eine Sache vielleicht auch vereinfache, um durchaus auch mal nach egoistischen Motiven vorzugehen. Wenn du zu empathisch bist oder wenn du dir zu viele Gedanken über die Motive deines Gegenübers machst, dann wird das irgendwie alles, dann könnte jede Situation und jede Entscheidung zu so einer Wischiwaschi, Ach, was ist denn jetzt richtig? Was machen wir denn jetzt? Und dann sitzt man fest und dreht sich um sich selbst. Das soll nicht bedeuten, dass man nicht angemessen nachdenken sollte über die wichtigen Dinge und Entscheidungen in seinem Leben, aber ja.
Aber ich finde, so Dissens aushalten ist ja tatsächlich erstrebenswert und würde ich auch gerne lernen. Aber dieses Sutta-Zitat, wo es dann geht, ja, wer anderen vermeidet, sich Feinde zu machen, das klingt dann wieder, das hat wieder sowas, also es kultiviert wieder dieses Feinde machen und das, ich will mir aber auch nicht Feinde aktiv machen.
Nein, das
machen.
Will man das auch nicht. Das Wort Feind ist auch groß. Ja. Auch das Wort Hass finde ich ganz schlimm.
Ja.
Es geht eher, ich weiß, was gemeint ist. Es geht halt so dieses auch nicht gefällig sein. Ich bin Mädchen noch mal mehr als Jungen, aber Mädchen werden häufiger, jedenfalls in meiner Generation, wurden sie noch dazu erzogen, gefälliger zu sein, nicht anzuecken, diplomatisch zu sein. Wir werden nicht in Konflikten unterrichtet. Das ist zum Beispiel auch, ich habe das neulich in einer Sendung mal mit jemandem besprochen, dass es schön wäre, wenn es das neben Selbstverteidigung, also neben Kampfsportarten eigentlich, auch für Jungs, auch für heranwachsende Jungs, damit die mal wissen, wohin mit ihrem ganzen Testosteron und ihren Aggressionen und so, wäre auch dieses Fach Konfliktbewältigung oder Diskussion oder wie auch immer, das wäre toll, weil ich wie viele andere Menschen und auch eben viele andere Frauen merke, dass wenn es um Dissens geht, dass ich vieles persönlich nehme, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss, qua Intellekt, dass es eigentlich um die Sache geht und gehen sollte.
Na.
Mir fehlt da Handwerkszeug und ich würde es begrüßen, wenn es sowas gäbe und wenn ich das auch gelernt hätte. Ich habe auch wirklich schon mal überlegt, ob ich nochmal so einen Kursus belege, um in dem Punkt auch selbst keine Fehler zu machen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich werde angegriffen, dass ich dann so auch gleich selbst so meine Verteidigungsmechanismen aktiviere oder so. Sondern dass man einfach sich immer wieder erinnert, okay, es geht um die Sache. Und gerade in unserer Zeit jetzt, so seit ein paar Jahren auch, es wird dir oft begegnen und das wirst du auch vielleicht selbst erleben, dieses um die Sache streiten oder auch Argumente austauschen und auch den Mut zu haben, zu sagen, habe ich keine Meinung? Weiß ich jetzt gerade nicht? Geht mir zu schnell? Oder muss ich drüber nachdenken? Oder seine eigene Meinung zu revidieren und zu sagen, das ist ein super Argument. Aber jetzt kann ich meine Meinung irgendwie nicht mehr vertreten, die ich gestern hatte. Und dann auch nicht als jemand zu gelten, der sein Fähnlein nach dem Wind richtet oder umfällt, sondern der sagt, nein, ich habe gerade das bessere Argument gehört, ich bin überzeugt. Alles klar, gut. Und die Welt ist so komplex, die ist so irre komplex und die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen, die sind so zugänglich geworden. Es gab immer schon große Probleme und politische Probleme, aber die sind nicht so nah an uns herangekommen und jetzt aber sehr wohl. Und weil sie auch dieselben Kanäle nutzen wie Unterhaltung und so weiter. Und wir sind oft überfordert, uns da eine Haltung zu leisten auch. Und es ist auch schwierig, weil sich das Wissen nun auch proportional zu dem, was man so zugetragen bekommt, verdoppelt sich das Wissen halbe Jahre inzwischen, das Wissen der Menschen. Man kann Dinge nicht mehr komplett begreifen.
Nicht wissen.
Selbst wissen, ne, aber man kann sie auch nicht ganz erfassen. Naja, selbst Wissenschaftler können in ihren Fächern, in ihren Bereichen nicht mehr alles wissen, weil es so viel Wissen gibt über alles. Und insofern muss man auch zwischendurch vielleicht einfach mal den Mut haben, bevor man gar keine Meinung hat, dass man sich um eine Sache kümmert und einen Standpunkt einnimmt, der möglichst humanistisch ist natürlich, aber streitbar sein darf.
Gewaltfreie Kommunikation. Gibt es auch so Kurse, wo man dann lernt, dass der andere, warum der andere so argumentiert, wie er argumentiert.
Das ist mir schon wieder fast ein too much, weil wenn ich wieder überlege, warum argumentiert der so, dann hat der, also das ist mir dann wieder so eine Metaebene, die da eingezogen wird.
Ja, aber die Idee ist aber, glaube ich, dass man durch dieses Verständnis dann viel eher eben nicht angegriffen darauf reagiert oder angefasst darauf reagiert, sondern dass man das so verinnerlicht, dass man es nachvollzieht, aus welchem Ort das kommt, dass man gegenüber jetzt so argumentiert und man selber dann versucht, durch seine Antwort diese Aggression, diese Schärfe daraus zu nehmen.
Mhm.
Also im Idealfall wahrscheinlich. Ich glaube, das fällt einem wahnsinnig schwer.
Wahrscheinlich würde ich irgendwann, wenn ich weise genug bin, da landen. was du jetzt gerade vorschlägst. Aber wahrscheinlich bin ich noch zu unreif, weil ich immer noch will, dass der andere begreift, dass die Argumentation, die, also vorausgesetzt, ich bin im Recht oder ich fühle mich im Recht, dass wenn ich zu empathisch bin und zu sehr begreife, woher sein Gedanke kommt und ihn da so abhole, dann merkt er unter Umständen gar nicht, dass er vielleicht ein paar Schritte rauskommen muss aus seiner Garage oder so, oder?
Aber die Frage ist halt, wie sehr muss man das erwarten, ne, in einer Diskussion, dass der andere einem entgegenkommt?
Da sind wir wieder bei den Erwartungen.
Erwartungen sind
Abfall. Gift, das ist, absolut. Erwartungen und Feedback machen uns kaputt. Total. Echt, absolut. Total.
Bin ja. Erwartungen sind wirklich aus der Hölle. Das Schlimmste, oder? Erwartungen, ja, also finde ich auch.
Killer.
Total. In jeder Hinsicht, ja. in jedem Lebensbereich sind die Gift.
Ja. An sich selbst, an Beziehungen, Freundschaften, Kinder. Total. Selbst daran, dass das Essen gut wird.
Na.
In so einer weißen Wohnung.
Ich versuche auch so viel Erwartungen, wie es geht, zu eliminieren. Ich komme dann, man stolpert immer wieder über welche, die einen so dann hinterrücks erwischen, in Momenten, wo man keine erwartet hätte.
Ja.
Aber finde ich auch. Ich habe früher immer, wenn ich in Fragebögen gefragt wurde, was meine Lebensphilosophie sei, habe ich immer gesagt, der Spruch von Rolli Rüssmann, seinerzeit Manager bei, ich glaube, Gladbach, der gesagt hat, wenn wir hier schon nicht gewinnen, dann treten wir wenigstens den Rasen kaputt. Das fand ich immer irgendwie auch einen guten Spruch, um durchs Leben zu kommen.
Würdest du das heute noch so sagen?
Nee, glaube ich. Ich fand es damals irgendwie cool und ich fand es irgendwie auch ganz passend, aber da hat mich echt geändert, auch was das betrifft. Ich muss auch gar nicht mehr überall den Rasen kaputt treten. Und
kannst du denn inzwischen verlieren?
Ja, ich kann super gut verlieren und ich kann vor allem auch gut die Siege oder die Gewinne, die kleinen minimalen Gewinne ehren. Also mich so darüber freuen und das viel besser annehmen, als ich es früher konnte. Und da auch viel dankbarer für sein. Ich habe, glaube ich, viel Dankbarkeit gelernt im Alter. Das macht es irgendwie besonderer.
Ja.
Wir kommen zu unserer letzten Rubrik. Die letzte Rubrik heißt die schlimmsten Interviewfragen der Welt.
Oh Gott. Aber die muss ich hoffentlich nicht stellen. Die stellst du dann.
Ja, wir müssen die gar nicht stellen, sondern wir können beide mal überlegen, was sind so die schlimmsten Interviewfragen, die es auf der Welt gibt. Ich würde mit einer vorlegen, die meines Erachtens nach auch ziemlich weit an der Spitze ist, aber die ich auch schon einige Male gehört habe und jedes Mal gedacht habe, come on. Und zwar, willst du sonst noch was sagen?
Okay, ja. Das ist halt, ja, die finde ich jetzt gar nicht so schlimm.
Aber die ist doch, das ist doch, also...
Nein, weißt du, was das ist? Das ist Unbeholfenheit.
Ja, aber das ist auch die Angst, vielleicht nicht alles gefragt zu haben. Aber wenn der Frager nicht weiß, was...
Ja, aber es ist eine Unbeholfenheit. Und deswegen finde ich, ist es gar nicht so... Sowas sagt man vielleicht auch, wenn man wirklich gerade einen Filmriss hat oder einen Blackout oder unsicher ist. Also ich kann verstehen, dass du es schlimm findest, aber für mich ist es nicht so schlimm. Für mich ist eher schlimm... Und das hat der Lanz gemacht in meiner noch aktiven... ich habe den 3-4 Mal gesehen, aber jedes Mal hat er es gemacht. Ob er es noch heute noch macht, weiß ich nicht. Was würde ein Nils Bokelberg dazu sagen?
Also dieses dritte Person-Ding.
Oh Gott, das ist für mich das Schlimmste, egal wie ausgeklügelt die Frage ist. Ich drehe durch. Frag ihn doch, er sitzt doch vor dir, lass es. Ich werde wahnsinnig. Nein. Oh Gott.
Das stimmt, das ist sehr gut. Aber das ist natürlich eine Lanz-Technik, muss man sagen.
Ja, macht er das noch?
Ich habe es jetzt auch lange nicht mehr gesehen, aber ich überlege gerade, ob er es gemacht hat, als ich da war. Ich glaube, ich war 2-mal da, wenn mich alles täuscht. Oder 3-mal, weil nee, ich glaube 2-mal. Ist ja auch, muss man sagen, ein extrem charmanter Mann. Wahnsinnig netter Kollege. Und auch... finde ich oft gar nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird. Also ich finde jetzt so, er hat zuletzt irgendwann, weiß nicht, ob du das zufällig mitbekommen hast, hatte er Maaßen da, den hat er so richtig gegrillt. Das war echt, da habe ich echt gedacht, wow, das hätte man von dir am wenigsten erwartet. Wahrscheinlich Maaßen auch. Deswegen hat er sich dann da hingesetzt und versucht, seinen Sermon loszuwerden. Und da hat ihn Lanz nicht losgelassen.
Macht er das auch ohne Knopf? Kann er das auch ohne Knopf?
Das weiß ich nicht. Keine, also.
Weil das finde ich immer interessant, wie Leute sind, wenn ihnen nichts durch die Regie gesagt wird. Also
Knopf im Ohr, meinst du?
Genau, Knopf im Ohr, natürlich. Weil und das ist jetzt auch gar kein Kollegen-Bashing. Der wird schon richtig sein an der Stelle, an der er sitzt. Und er hat eine tolle Sendung. Auch da verstehe ich das Licht nicht. Auch da verstehe ich das Studio nicht. Das ist, als wenn die da im nächsten Schritt ein Schwein sezieren oder so. Oder ein Bakterium suchen. Ich verstehe nicht, warum das so ausgeleuchtet ist. Aber natürlich hochkarätige Gäste und läuft schon so lange und ist auch Fleißarbeit, sich da so reinzuschnupseln. Aber natürlich läuft so eine Art von Arbeit über einen Knopf im Ohr und ganz schlaue Köpfe, die in der Regie sitzen und natürlich auch echt tolle Fragen stellen. Ne?
Aber diese Chuzpe, dann da dran zu bleiben und wirklich auch knallhart, der hat den wirklich nicht aus der Zange gelassen. Der hat wirklich die ganze Zeit nachgebohrt und ist aber sehr gelassen geblieben und so. Da hilft ja auch der Knopf nicht, wenn du das nicht bringst, sozusagen. Also das hat er schon echt gut gemacht. Das war schon beeindruckend.
Ja, ich glaube, es ist dann schwierig, wenn du mit den Leuten befreundet bist.
Ja.
Wenn du eine Nähe hast zu den Leuten, die du interviewst, dann. Ich weiß gar nicht, sowas würde ich mir zum Beispiel nicht zutrauen, dass ich so ein investigatives Format hätte und und es geht mir wie dir, wir sind irre lange in dieser Blase schon, in diesem Aquarium schwimmen wir, wir kennen sehr, sehr viele Leute und ich bin heilfroh, dass ich Unterhaltung mache.
Aber es ist ja, ich meine, habe dich ja heute auch sehr in die Zange genommen und äußerst investigativ befragt in dieser Sendung.
Investigativ ja, aber du hast mich nicht gegrillt
richtig,
oder
richtig
so.
Nachgebohrt.
Was wäre eine fiese Frage, die du mir stellst?
Ich weiß gar nicht, ich könnte auch, glaube ich, niemals jemandem eine fiese Frage stellen. Das ist nicht in meiner DNA. Ich habe das kein Interesse daran, jemanden in einen unangenehmen Ort zu bringen.
Und das meine ich, ja genau. Und das finde ich, ich finde es auch schwierig, es widerstrebt mir auch. Also ich könnte wahrscheinlich nicht mal Roberto Blanco eine unangenehme Frage stellen. Ich würde mich totstellen im Zweifel.
Ich kann Hallo, Frau Rust.
Nein.
Liebe Betty, ich danke dir quadrillionenfach, dass du heute mein Gast warst.
Du hast so viel Käse für mich gekauft,
ja,
vielen Dank.
Ich bin selber nicht zum Essen gekommen, aber ich werde jetzt gleich, wenn ich dir verrate, wo der beste Flohmarkt in Berlin
ist.
Ja,
stimmt.
Werde ich mir noch das ein oder andere Stück Käse abschneiden und schnappern. Und es war ganz toll, dass du hier gewesen bist. Vielen, vielen Dank. Und liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg-Erfahrung. Ich freue mich auf euch. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.